Wenn wir uns gegen das Thema Krieg wirklich zur Wehr setzen wollen, dann müssen wir noch um einiges mutiger, tatkräftiger und auch vielleicht widerständiger werden, als wir bei Corona schon waren.
Wir müssen unsere Kinder zum Widerstand und zum Widerspruch erziehen und nicht Ja-Sager, die alles machen, damit die Eltern stolz auf sie sind.
Alle da draußen, die Gesicht zeigen, sind so unglaublich wichtig, weil sie einfach den anderen Mut machen.
Da wächst was in den nächsten Jahren hilfreich sein wird.
Wenn wir meinen, dass wir nach ihren Spielregeln ihr Spiel gewinnen können, dann haben wir es nicht verstanden. Das Wichtigste ist einmal, die Angst fallen zu lassen. Wer Angst hat, der wird sich von oben kontrollieren lassen.
Wenn wir dann so ein bisschen in die Geschichte gucken, dann stellen wir fest, dass dieses Spiel so alt und primitiv ist, dass man sich nur die Augen reiben kann. Das Allereinfachste und Schnellste, dass hunderttausende Menschen in Deutschland einfach mal klipp und klar kommunizieren, ich verweigere den Krieg. Allein im Oktober haben wir 3000 jungen Männern helfen können, den Kriegsdienst zu verweigern.
Wir müssen gucken, wie Widerstand gegen diese kleine Gruppe so ist, dass das Spaß macht, dass auch die nächste Generation sich daran beteiligt, weil sie sind uns ja nicht intelligenzmäßig überlegen, sie sind einfach nur besser organisiert.
So eine Revolution, die muss auch Spaß machen. Tätig zu werden, dieses Hinlegen und Abwarten, kann mal einer bitte den Krieg verhindern, das läuft so nicht. Keine Ausreden mehr. Ich bin nicht dabei. Feierabend. Wenn du schon nichts aktiv tust, wenn du schon nicht deinen Kopf raushältst, dann stärke und stütze wenigstens mit allen sonstigen Möglichkeiten diejenigen, die es tun.
Der Krieg kommt nach Europa und wie wir ihn verhindern können, so lautet der Titel des nächsten Panels. Liebe Zuschauer, meine sehr verehrten Damen und Herren hier im Saal, ich verspreche Ihnen ein spannendes, an der einen oder anderen Stelle möglicherweise auch schockierendes, aber am Ende sehr inspirierendes Panel mit einer illustren Zusammensetzung von relevanten Persönlichkeiten aus der Aufklärungs- und Freiheitsbewegung. Doch bevor ich Ihnen diese Protagonisten vorstelle, bringe ich Sie mal auf einen gemeinsamen Status quo. Kriegstüchtig werden, Rüstung hochfahren, Wehrpflicht einführen und den Spannungsfall ausrufen. So hört man es von Politikern in der gesamten EU. Es ist ein Krieg mit Ansage. 2029 soll der Hybride zum heißen Krieg werden. So prognostizieren es Bundeswehr, NATO und auch der deutsche Verteidigungsminister. Während der Corona-Ausnahmezustand die Bevölkerung nahezu wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen hat, ist es diesmal ein Ausnahmezustand mit Ansage und einer entsprechenden Vorlaufzeit. Denn die jahrelang auf Vogue, Gender und klimaneutral getrimmte EU soll nun plötzlich in den kriegerischen Waffengang gedrängt werden. Und es dauert bei aller Eile einige Jahre, und die Rüstung muss erst hochgefahren werden. Doch, wie reagieren die Aufgewachten? Wie reagiert die in der Corona-Zeit sensibilisierte Freiheitsbewegung auf diese vorausgesagte Bedrohungslage? Wenn man mal vom Establishment absieht, das sich selbst Vorteile vom Krieg erhofft, dann teilt sich die Bevölkerung aktuell auf folgende Gruppen. Jene, die den Krieg gegen Putin für eine gerechte Sache halten, da sie davon ausgehen, dass sie selbst im Krieg nicht opfern, leiden oder sterben werden. Jene, die einen Krieg weiter bedingungslos ablehnen, für die ein Krieg aber abstrakt und unrealistisch weit weg ist und die deshalb passiv bleiben. Und dann jene, die die Gefahr und die kurze Vorbereitungszeit von wenigen Jahren erkannt haben und die bereits aktiv dagegen vorgehen und verzweifelt versuchen, ihre Mitmenschen wach zu rütteln. Die letzte Gruppe ist die kleinste, womöglich aber die alles entscheidende Gruppe. Denn nur von den Aktiven kann auch Veränderung ausgehen, allerdings nur, wenn es gelingt, die Passiven hinter sich zu bringen. Warten wir also bis 2029, bis die ersten Bomben fallen und die Toten die Straße pflastern? Warten wir erstarrt wie das Kaninchen vor der Schlange oder nutzen wir die Zeit und tun etwas? Und wenn wir etwas tun, dann lautet die entscheidende Frage, was genau tun wir? Darüber diskutiere ich heute mit folgenden Gästen. In der Mitte die Soziologin, Buchautorin, auf 1 Moderatorin, die Initiatorin des Freiheitsbarometers, die vor kurzem abgefragt hatte, woran der Widerstand scheitert, sowie die Herausgeberin der Petition Nein zum Krieg, Magister Elsa Mittmannsgruber. Zu ihrer Linken der Unternehmer, ehemalige Landtagsabgeordnete, bekannte österreichische Aktivist und Organisator zahlreicher Großdemonstrationen, Martin Rutter. Von meiner Seite aus in der Linksaußenposition, von ihrer Sicht aus gesehen genau richtig sitzend, rechts der Medienpionier, der Aufklärer, seitdem er das Licht der Welt erblickt hat, der Wortgewalte, Friedensaktivist Keyvan Sophie Siyavash. Neben mir ein Mann, der was gelernt hat, Diplomkaufmann, Unternehmer in mehreren Führungspositionen bei internationalen Konzernen, ehemaliges Parteimitglied von der Basis, Betreiber mehrerer Internetplattformen wie unter anderem Breitagsblogger.de oder Kriegsdienstblogger.de. Markus Böning, herzlich willkommen. Und last but not least, der Kommunikations- und Medienwissenschaftler an der Uni München, der Journalist, Buchautor und Propagandaforscher, Professor Michael Mayen. Ladies first heißt es ja, und genauso wollen wir hier verfahren in diesem Panel. Die erste Frage geht an dich, Elsa. Du hast mit dem Freiheitsbarometer im Sommer über 20.000 widerständische, freiheitsliebende Menschen konkret befragt. Alle sagten, sie haben vom System genug, wollen Veränderung, aber viele wissen einfach nicht, was sie genau tun sollen. Viele sind gehemmt, doch fast alle wären bereit, etwas zu tun. Was ist dein Fazit? Und was müsste konkret getan werden?
Also aus den Ergebnissen, die wirklich sehr spannend waren, lassen sich vor allem 4 konkrete Handlungsempfehlungen ableiten. Die erste und wichtigste ist, und was auch bei vielen Fragen immer wieder gekommen ist, die Leute fühlen sich einsam, isoliert, ihnen fehlt die Gemeinschaft, ihnen fehlt der Zusammenhalt. Und da wäre es wichtig, und es ist auch etwas, was jeder sofort umsetzen kann und wo auch das Alternativ-WEF ein wunderbares Werkzeug dafür ist, dass man auch gleich nutzen kann, Gemeinschaften zu bilden, Gruppen zu bilden, bestehende Gruppen besser zu vernetzen, zu vergrößern. Also das wäre mal etwas ganz Wichtiges, dass man den Leuten wieder eben auch Ansprache gibt. Und auch, ja, die Spaltung überwinden, Brücken bauen, auch einfach überparteilich und die Kontaktschuld abbauen. Das andere ist, was ganz klar rausgekommen ist, das Gefühl der Machtlosigkeit, die Ohnmacht, die jeder empfindet oder sehr viele empfinden, die eben sagen, ja, was kann ich denn schon tun? Hier wirkt auch wieder die Gemeinschaft. Also viele haben gesagt, sie würden ja was tun, wenn sie andere hätten, die mit ihnen handeln. Sie haben sie aber nicht. Also die Gemeinschaft wäre hier auch wieder wichtig, um eben in die Selbstwirksamkeit zu kommen und diese Machtlosigkeit etwas abzustreifen. Das andere ist auch, Sichtbarkeit erhöhen. Alle da draußen, die Gesicht zeigen, sind so unglaublich wichtig, weil sie einfach den anderen Mut machen. Weil man oft hört, eben das Alleine sein, ach, die anderen denken nicht so, die anderen Menschen sind alle so doof, ja, die Enttäuschung von der Gesellschaft war ganz sichtbar bei dieser Studie. Also jeder, der Gesicht zeigt, trägt da einen großen Beitrag oder hat einen großen Beitrag, dass sich die anderen eben nicht so enttäuscht fühlen und ja, auch ermutigt werden. Und was ganz stark auch gegen Ohnmacht hilft, ist aktiv werden selbst. Also da haben wir halt klar gesehen, die Leute wollen vor allem Protest, der leicht machbar ist, der alltagstauglich ist, der risikoarm ist, der etwas zum Mitmachen ist und nicht zum Selbstmachen. Die wenigsten sind Pioniere, die jetzt vorangehen. Die meisten wollen mitmachen, wollen sich wo anschließen und es muss eben auch leicht integrierbar sein. So Beispiele wie eben Flyer verteilen, Infos verbreiten, was ja auch viele mit eigenen Gruppen zum Beispiel machen, so Informationsgruppen, irgendwo Kerzen aufstellen, Konsumverhalten verändern, irgendwelche Konzerne boykottieren oder
auf Bargeldnutzung bestehen beim Einkauf. Also das sind so Dinge, sich verweigern, wo nötig, war eine der beliebtesten Antworten, was den Protest betrifft. Also das wäre was, was wirklich auch gleich umsetzbar wäre und was man mehr anbieten soll. Und das Letzte ist, sehr viele haben Angst vor persönlichen Konsequenzen. Und da ist auch wieder etwas, wo die Gemeinschaft helfen kann, weil man fühlt sich natürlich alleine noch viel mehr, hat man noch viel mehr Angst, ja, dass man jetzt da selbst herausgegriffen wird. Und die Gemeinschaften selbst sollten aber eben auch Unabhängigkeit schaffen, so dass sie einfach auch sich gegenseitig Schutz und Unterstützung bieten können und sich eben, ja, wie gesagt, vom System etwas unabhängig machen, dass sie auch nicht so angreifbar sind. Das sind die vier Punkte, die vier Handlungsempfehlungen, die ich abgeleitet habe.
Einen möchte ich gleich aufgreifen. Du hast erwähnt, aktiv werden. In einem Panel mit Medizinern haben diese auch zum Ausdruck gebracht, dass aktiv werden ja auch attraktiv macht. Mutig sein macht sexy. Das ist im Übrigen eine interessante Aufforderung an alle Zuschauer und auch hier im Saal an alle Teilnehmer. Und möglicherweise ist das auch ein Grund, warum Martin Rutter so gut ausschaut, weil er aktiv ist. Du bist seit der Corona-Zeit ununterbrochen in Österreich unterwegs mit Demonstrationen, überwiegend natürlich im Raum Wien. Du hast auch im letzten Jahr bereits am AWEF-Planspiel teilgenommen, mit anderen Aktivisten beratschlagt. Was muss nun konkret getan werden, um die Menschen im kommenden Jahr auf die Straße zu bringen, immer unter der Perspektive, wie verhindern wir den Krieg?
Ich glaube, das Wichtigste ist einmal, die Angst fallen zu lassen. Wer Angst hat, steht schon in der Bibel, habt keine Angst. Wer Angst hat, der wird sich von oben kontrollieren lassen. Während Corona haben wir gesehen, wie Angst sehr gut wirkt, sehr strategisch aufgebaut wurde. Doch wir haben auch etwas anderes gesehen, nämlich wie Mut wirkt. Und etwas weniger strategisch, aber genauso wirksam aufgebaut werden kann. Zum Beispiel auf den Straßen, aber auch über alternative Medien und sonstige. Ich denke, dass das Wichtigste ist, den Menschen, die wirklich was tun wollen, weil viele sagen, sie wollen was tun und wenn man sie dann einlädt, dann dann ist die Wolle ausgegangen, wie es bei uns in Kärnten heißt. Also dann ist es doch nicht mehr so, dass man wirklich will. Doch wenn man ihnen die Konsequenzen voraussetzt, und glaube, so müsste man anfangen, 2029, die Hälfte deiner Familie ist tot. Dein Haus, falls du eins hast, ist zum großen Teil zerstört. Du darfst dir von der Regierung anhören lassen, dass du jetzt auf dem halb zerstörten Haus eine Hypothek hast. Und jetzt hast du nichts gemacht. Wenn du dieses Bild den Menschen erzeugen kannst, dann haben sie auf einmal eine größere Motivation, jetzt schon was zu tun. Und ich glaube, dieses Bild zu erzeugen ist wichtig und ihnen dann die Möglichkeit zu geben, wirklich beizutragen. Aus meiner Sicht ist es das Sichtbarmachen von Meinungen primär auch auf der Straße. Während Corona, aber auch danach, auch zu einigen anderen Themen, haben wir Menschen in Wien und auch in anderen Bereichen Österreichs auf die Straße gebracht. Und wenn das System gegen uns ist, dann dürfen wir nicht fragen, dürfen wir bitte demonstrieren? Und wie dürfen wir denn bitte, bitte demonstrieren? Wie darf ich denn jetzt verhindern, dass meine halbe Familie nicht beim Krieg ausgelöscht wird? Da müssen wir hergehen und müssen sagen, ich frage nicht, wie ich in Zukunft meine Familie beschützen werde. Und wenn mir die Polizei sagt, und dazu hat sie mir sehr oft gesagt, Herr Rutter, jetzt bleiben wir einmal ein bisschen stehen, jetzt warten wir einmal und diskutieren einmal aus, dann hat das meistens nur dazu geführt, dass ich festgenommen wurde und ich habe mir abgewöhnt, der Polizei zu folgen. Da muss man natürlich ein bisschen die Gesetze kennen, muss wissen, was man darf und was nicht. Aber ich bin der Meinung, dass wir uns, und die Kriegsgefahr ist realer, als viele denken, wenn wir uns gegen das Thema Krieg wirklich zur Wehr setzen wollen, dann müssen wir noch um einiges mutiger, tatkräftiger und auch vielleicht widerständiger werden, als wir bei Corona schon waren, weil die Gefahr tatsächlich um vieles größer ist, wirtschaftlich, für die Gesamtgesellschaft, aber schlichtweg auch für unser liebstes Umfeld. Und ich denke, dies bewusst zu machen und dann in mutige Handlungen zu setzen, das muss das A und O sein.
Mutiger werden. Mutiger werden, Angst abschütteln. Neben dir sitzt ein Mann, der schaut jetzt noch recht grimmig. Das wird sich aber dann gleich ändern, wenn er sich seinem Thema widmen darf. Du hast mir mal erzählt in einem früheren Interview, dass du im Grunde genommen mittlerweile völlig angstfrei bist. Du bist seit Jahren ja unermüdlicher Aufklärer und Mahner gegen Krieg und für Frieden. Ist es so, wie es die beiden Vorredner gesagt haben? Kann man die Menschen deiner Meinung nach zum jetzigen Zeitpunkt noch wachrütteln oder sollten alle, die die Gefahr erkannt haben, eine Arche Noah bauen und sich für die kommende Flut in Sicherheit bringen oder, wie es ein anderer gesagt hat, Russisch lernen oder den Tank voll machen und auf die Flucht gehen?
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Die Frage ist ja, was man vom Gegner lernen kann. Und ich glaube, was man vom Gegner lernen kann, wir haben es bei Corona gesehen, ist, sobald wir versuchen, über Argumente den Verstand zu erreichen, aber bei einer Bevölkerung, die in Angst versetzt wurde, scheitern wir. Und das effektivste Mittel damals bei Corona waren einfach die Särge aus Bergamo. Das hat funktioniert, das können sich die Leute vorstellen. Und wenn du dann mit Statistik kommst und sagst, hör zu, das greift nicht. Du zeigst einfach Menschen an Beatmungsmaschinen, egal woher die kommen. Und die Leute in dieser Angst greifen sie nach dem ersten Strohhalm. Und das ist ja auch die Idee soziologisch erforscht, dass Angst ja das Denken stark einschränkt. Von daher muss man sich die Frage stellen, es ist ja niemand für Krieg, ist ja ganz klar. Aber die Bedrohung ist, dass der Putin als Alleingänger uns alle umbringt, wie wir dem Herr werden. Und ich glaube einfach, wir müssen erkennen, dass wir durch Emotionen kommunizieren müssen. Da kann man sich Edward Bernays zur Hand nehmen oder Gustave Le Bon, Psychologie der Massen. Wenn das nicht funktionieren würde, dann wird es keine Werbung geben. Ja, das können wir auch, weil das ist ein Effekt, den auch wir auslösen können. Und deswegen bin ich der Meinung, wir sollten dem Gegner dahingehend in die Hände spielen, indem wir das, was er uns verkaufen will, gut finden und das nochmal betonen. Ja, das wird jetzt einige verstören, aber das soll ja auch verstören. Also man könnte eine gefakte Bundeswehrkampagne machen, die man auch vor den Kasernen klebt. Und da sieht man dann zum Beispiel Kinder in Soldatenuniform mit einer scharfen Waffe. Und da steht drunter, früh übt sich. So, oder Bundeswehrsoldaten jetzt Kriegsverbrecher werden. Solche Geschichten. Und man könnte auch die Kampagne adaptieren, die ja bei Corona gelaufen ist. Da haben ja sehr viele Markenhersteller ihr Logo verfremdet. Ich erinnere an McDonald's, impfen, ich liebe es. Und einfach so McDonald's in Tarnfarben töten, ich liebe es. Auch die Kirchen impfen, ist Liebe. Das Kreuz durch zwei Raketen ersetzen, das Abendmahl alle in Uniform, jetzt töten. Krieg ist gut. Oder auch was ich, Hornbach-Werbung, Soldaten, die Massengräber ausheben und dann mach es zu deinem Projekt. Ja, sowas. Den Menschen, die mögen, oder was ich, ein russischer Panzer vor einem Kindergarten, Frauen und Kinder zuerst. Einfach, dass das so widerlich und schmutzig ist, dass Leute, das ist ja ekelhaft. Und aber wenn jemand sagt, das kannst du nicht bringen, das ist Appeasement-Politik. Ich bin auch dafür, dass ich habe es schon neulich im Video gesagt, die Bundeswehr braucht dringend Schlachthöfe, wo man kranke Tiere schon töten kann. Dass man das lernt, wie das geht, weil sonst investieren wir in der breiten Masse ja in die Falschen. Wir brauchen ja richtige Leute, die eben für die richtige Sache einfach auch bereit sind, Leute umzubringen. Also immer anständig bleiben, ist ganz wichtig. Und das Berufsbild zeigen. Oder ein Soldat mit so einer Explosionszeichnung, Niere, Herz und darunter jetzt Organspender werden.
Monitor.
Einfach den Leuten geben, das ist Kriegshandwerk. Schluss mit Ballerspielen an die Front. Oder auch, was ich, Berliner Bild zeigen, Berlin 45 und dann Stadtbild 30. So. Oder mit dem zweiten schießt man besser. Alle guten Dinge sind 14, 18, 33, 45, 29, 30. Einfach die Möglichkeit geben, töten, ich kann es. Die ganzen Werbe, BMW, Freude am Töten. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten, den Leuten dermaßen geschmacklos zu kommen, dass sie sagen, das geht aber zu weit und sagen, nee. Oder auch Frontmöglichkeiten an eine abgeräumte Front gehen in der Ukraine und einfach Restmenschen sammeln. Und wer am meisten auf die Waage bekommt, darf dreimal schießen. Ja. Also einfach in einer Art und Weise kommunizieren, dem Krieg ein Gesicht geben, dieser Schweiß, der Blut, der Ekel und sagen, ja, so. Und ich glaube, da könnten wir den einen oder anderen erreichen, dass das nicht so eine geile Sache ist. Ja. Und ich rufe auch den Frauen zu, kein Sex mit Soldaten. Ich würde auf diese Art gehen, weil das verstehen Männer. Also kein Sex mit Soldaten, weil sobald du ihn mit Kameradschaft und all diesem abstrakten Blödsinn kommst, wird das umverpackt. Ja, also nicht tarnen und täuschen, sondern tarnen und töten. Und ich habe mir ja die letzten Sprüche von Jens Spahn den man sich eigentlich sparen sollte, angehört bei Pistorius. Ich kann das nur zitieren, was der gesagt hat. Zur Bundeswehr und zur Wehrpflicht, ja. Wir müssen die Attraktivität der Freiwilligkeit erhöhen. Wir wollen viele junge Menschen für den Dienst fürs Vaterland begeistern. Wenn das nicht reicht, muss es eine Pflicht geben, ja. So. Und da sieht man schon, wohin die Reise geht. Wir sehen bei all diesen Dingen nie die Verletzten, die Verstümmelten. Aber wir haben ja auch heute hier Paul Brandenburg vor Ort. Und er kann es ja bestätigen. Im Operationsplan Deutschland lernen Ärzte jetzt wieder die Mehrfachamputation im Felde. Sei doch mal dabei, wie das ist. Gib doch Politiker mal die Möglichkeit, einfach dabei zu sein mit so einer Knochensäge. Gib ihnen das doch einfach mal. Strack Zimmermann an die Front. Why not? Damit man einfach mal sieht, so Blut verschmiert, so ist das. Und ich glaube, dass viele Jugendliche, die glauben, bei der Bundeswehr kriegen sie einen Gutschein, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, ich bin dann abends zu Hause wieder mit WLAN. Nee, so ist das nicht. So. Und deswegen einfach die Möglichkeit, so ist Front. Und wenn man die Leute so frontet, dann schockt man sie. Und ich erinnere an Kampagnen, als man versucht hat, für Robben zu werben. Man kann lange diskutieren, wie man Robben rettet, aber wenn man eine Robbe mit einem zerschlagenen Kopf zeigt, dann wachen Leute möglicherweise auf. Und ich glaube, wenn wir anders vorgehen, erreichen wir die Menschen nicht. Ich würde mir gern andere Kampagnen wünschen, aber ich glaube, wir erreichen sie nicht mehr. Wir müssen sie emotional treffen und das macht die Bundeswehr auch, indem sie unsere Kinder mit Kameradschaft und all diesem Müll verführt. Das ist ja extrem bösartig, also als wenn das eine hehre und gute Sache ist. Und wenn man sich die Werbevideos anschaut, der Bundeswehr oben in Vilnius, dann denkst du immer, jemand hätte sich ein altes Nazi-Video gegrabt und hätte das so. Das ist ja ernst. Und deswegen feier das doch einfach, ja. Mach doch den Riefenstahl oder so. Gib den Leuten das Programm, dass Leute sagen, das geht jetzt aber zu weit. Also wenn du das auf dem Plakat schon nicht erträgst, dann bist du für die Front ungeeignet. Weil ich würde mir wünschen, dass die Bundeswehr einfach keine Leute findet. Weil die wissen, wie das Berufsbild aussieht. Dass sie einfach keine Leute haben. Und wenn sie dann ihre Feldjäger schicken, so viele Feldjäger gibt es nicht. Und was ich mir wünschen würde auf der anderen Seite, wenn die Bundeswehr an unsere Schulen geht, um für das Kriegshandwerk Werbung zu machen, dass dann alle Eltern dorthin gehen und den Soldaten fragen, wie viel Erfahrung er hat im Töten. Einfach vorstellig werden, einfach Druck machen. So. Und ich glaube, dass dann Leute nachdenklich werden. Was will er mit denen damit sagen? Na, das ist das Kriegshandwerk. Darum geht es im Krieg. Im Krieg geht es darum, möglichst effizient andere Menschen umzubringen. Das sollst du dort machen. Du sollst viele Leute abschlachten. Üb das doch schon mal mit so einem Bajonett auf Katzen oder so. Mach doch schon mal so ein bisschen. Ah, das ist mir und da kriegen wir auch den Tierschutz. Ja, einfach mal so überfahrene Tiere mit Panzern, dann werden die Leute, das kannst du nicht bringen, die gehen auch drauf bei der Sache. Außerdem ist es ja nicht CO2-neutral. Den Leuten mit einer Kampagne kommt, die sie aus den Socken haut, so, damit sie wach werden. Und wenn das auch nichts nützt, dann ist dieses Land verloren. Dann kann man nichts mehr machen.
Ja. Jetzt, liebe Zuschauer, wissen Sie vielleicht, warum ich in meiner Anmoderation sagte, es könnte auch schockierend werden in diesem Panel. Und das war möglicherweise der Moment. Den darf man auch noch ein bisschen sacken lassen. Ich hatte ja Gelegenheit, schon mal 24 Stunden über diese Idee schlafen zu können. Bevor ich mich Markus Böning und Michael Mayen zuwende, muss ich jetzt mal auf eine Dreifachmutter zurückkommen, die sich jetzt ja auch sehr interessiert angehört hat, was Kayvan da für eine mögliche Kampagne vorgestellt hat. Was geht da in dir vor, wenn du das hörst? Ist das etwas, was den Menschen die Einsamkeit nimmt, sie zur Gemeinschaft führt, in die Sichtbarkeit führt und dazu, dass sie aktiv werden?
Es ist sicher ein Teil. Also ich glaube schon, dass es einfach vielen nicht bewusst ist, was Krieg bedeutet. Viele kennen den Krieg, gerade die jungen Leute oder eigentlich mittlerweile, glaube ich, fast alle, nur noch aus dem Fernsehen. Und da gibt's halt die Kriegshelden und die tollen Kriegsfilme, der nachher die Jungfrau bekommt oder keine Ahnung. Ja, also das ist einfach Krieg ganz anders dargestellt. Und ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, dass den Leuten der wahre Charakter, der grausliche Charakter des Krieges wieder näher gebracht wird und dass das auch aufrüttelt. Aber das alleine kann es eben nicht sein, weil das ist ja genau das Thema, was ich vorher erwähnt habe. Wenn du jetzt jemanden nur schockierst und noch viel fertiger machst, als er eh schon ist, dann ja hängt er sich auf. Ja? Also ganz ehrlich, wenn er kein Ventil hat, wenn er dann niemanden hat zum Ansprechen, keine Gemeinschaft, niemanden, wo er sagt, wir finden jetzt gemeinsam Auswege und Lösungen, dann lässt du ihn halt mit diesen Schockmomenten und Schockbildern, mit dieser Angst, die du ihm da ja auch wieder einflößt, alleine und ich glaube auch noch ohnmächtiger und noch, ja, ich weiß nicht, ob du ihn damit ermutigst, ach, jetzt stehe ich auf. Ich Ich befürchte, es ist nicht nur ein kleiner Teil.
Schauen wir es uns doch einfach gemeinsam an und ergreifen dann die entsprechenden Maßnahmen und kommen damit zu Markus Böning. Er ist ja ein Pragmatiker, er denkt sich ja dann immer Sachen aus, wie kann man um die Rundfunkgebühren rumkommen und dein neuestes Projekt, wie kann man dem Wehrdienst entkommen? Da gibt es den Wehrdienstblocker. Die Frage, die wir uns natürlich alle stellen, ist, wenn dann der Kriegsfall tatsächlich eintritt, ist man damit tatsächlich aus der Nummer raus? Wie siehst du das?
Bevor ich darauf antworte, möchte ich gerne nochmal auf meine Vorredner eingehen.
Gerne.
Weil mir dabei etwas aufgefallen ist. Wir haben natürlich in der Corona-Zeit so manches psychologische Phänomen lernen dürfen. Le Bon und Co. sind erwähnt worden. Wir haben uns alle gefragt, was ist da eigentlich passiert? Und insofern sind wir, glaube ich, etwas schlauer geworden, wie wir bei einer nächsten übergriffigen Aktion des Staates vorgehen könnten, um uns nicht wieder das Fell über die Ohren ziehen zu lassen. Und was mir dabei eben stark aufgefallen ist, ist, dass auch diejenigen, die vermeintlich auf der richtigen Seite stehen, viel zu angstgetrieben sind. Die einen hatten bei Corona Angst davor, sich impfen zu lassen, die andere Angst um ihre Freiheit. Am Ende waren es Ängste. Und jetzt geht es wieder darum, die einen haben Angst vor dem Krieg, dass er kommt, die anderen haben Angst vor dem Russen. Und so sind das wieder verschiedene Ängste, die da auf beiden Seiten sind. Und ich finde Angst immer einen schlechten Ratgeber. Das heißt, ich möchte erstmal Mut machen dafür, nicht gegen etwas zu sein, sondern für etwas. Und das bedeutet, eine Armutsbekämpfung ist ein blöder Begriff, weil was soll man denn machen? Soll man arme Leute bekämpfen? Dann sollte man sich doch lieber um Reichtum kümmern und nicht Armut bekämpfen. Und wenn man Frieden möchte, dann sollte man sich doch nicht am Krieg abarbeiten, sondern am Frieden. Und dann sollte man doch mal gucken, was ist eigentlich das Besondere und wo kommt eigentlich die Menschenwürde her? Wir sind von Gott erschaffen, wir haben eine Menschenwürde. Und diese Menschenwürde ist nicht ein abstraktes Konstrukt, sondern jeder einzelne Mensch ist wichtig und wertvoll. Der vermeintliche Gegner genauso wie der vermeintlich Richtige, der immer auf meiner Seite steht. Und wenn wir dann so ein bisschen in die Geschichte gucken, dann stellen wir fest, dass dieses Spiel so alt und primitiv ist, dass man sich nur die Augen reiben kann. Und zwar habe ich mir mal die Mühe gemacht, habe mir die Propagandabegründungen im Ersten und Zweiten Weltkrieg angeguckt. Was haben die Franzosen über die Deutschen gesagt, die Deutschen über die Russen über die Deutschen und wechselseitig. Und man kann da die Uhr danach stellen, es sind eigentlich immer ähnliche Behauptungen. Die einen hacken den Kindern die Hände ab, die andere würden Gräueltaten machen, die vergewaltigen Frauen und die Kosaken sind besonders schlimm. Und das sind interessanterweise immer dieselben Behauptungen, immer die andere Seite ist die ganz böse und ich bin die ganz gute. Und das Spiel ist immer dasselbe, dass sozusagen man sich auf diesen ganzen Wahnsinn einlässt. Und wenn man da drin ist, dann passiert genau die Dynamik, die Kevan eben geschildert hat, dass eben diejenigen, die Krieg wollen, sehr intelligent sind, wie sie auf der Klaviatur der Propaganda spielen und wie sie mit den Ängsten agieren. Und genau an der Stelle finde ich es wahnsinnig wichtig, nicht in so eine Schockstarre zu geraten, sondern eben mutig etwas zu machen. Etwas zu machen und nicht nur zu meckern. Nicht nur Sonntagsreden, wie schrecklich der Krieg ist, sondern ganz real, jetzt bitte Butter bei die Fische, wie wir das in Hamburg sagen. Und dieses Butter bei die Fische ist gar nicht so schwierig. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das ist so einfach in Deutschland. Wir haben ein Grundgesetz, da steht klar drin, niemand, und niemand heißt niemand, kann zum Krieg gezwungen werden, zum Dienst an der Waffe. So einfach ist das. Da brauche ich einfach nur von diesem Recht Gebrauch zu machen, und zwar möglichst zu einer Zeit, in der noch nicht der, wie auch immer, Fall eingetreten ist, weil dann plötzlich Regeln gelten, die alles schwer machen. Und deswegen ist das Allereinfachste und Schnellste, dass hunderttausende Menschen in Deutschland einfach mal klipp und klar kommunizieren, ich verweigere den Krieg, die Kriegsdienstverweigerung. Und wenn man das einmal gemacht hat und die Logik erkannt hat, die dahinter steckt, dann staunt man Bauklötze, dass das nur so wenige gemacht haben. Ich will mal Zahlen nennen. Bevor diese Phase ein bisschen heißer wurde, hatten wir so im Schnitt 300 bis 400 Kriegsdienstverweigerer im Jahr in Deutschland. Das heißt, über die letzten 10 Jahre zusammengenommen, ich blende jetzt mal die letzten 2 Jahre aus, hatten wir keine 10.000 Verweigerer. Das war weit weg und ganz abstrakt, Krieg hatte nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun. Und warum sollte man dann da auch irgendwas tun? So ein Krieg, der da irgendwo in einem fremden Land passiert, ganz weit weg, betrifft mich ja nicht. Und jetzt plötzlich steht er vielleicht vor der Tür, weil unsere Politiker durchdrehen. Also Kriegsdienstverweigerung ist eine ganz simple Methode, ein Zeichen zu setzen, den gesamten Militärapparat zu beschäftigen, die Statistiken hochzutreiben und klarzumachen. Hier sind von einem ganzen Jahrgang, und wir reden hier immer so von 500.000 jungen Männern etwa, die pro Jahrgang so als neues Kanonenfutter dazukommen. Wenn da einfach mal ein Viertel sagt, also ihr könnt da gerne Krieg spielen, aber ich bin da raus, ihr könnt mich gerne in irgendeine Konservenfabrik stecken, wenn ihr da spielt, aber nicht mit mir an der Front. Das ist mal ein Statement, und so kann man quasi als Bürger wirklich etwas bewirken, weil das natürlich Eindruck schindet, denn ein Krieg ohne Krieger ist irgendwie schwer zu führen.
Kriegsdienstblocker.de ist dann die Adresse für alle, die jetzt deinem Aufruf folgen wollen?
So einfach tatsächlich. Wir haben diese Webseite so gebaut, dass man in wenigen Minuten kostenfrei alle Argumente, alles zusammenträgt, was man braucht, um eine Kriegsdienstverweigerung auf den Weg zu bringen. Und da möchte ich gleich mit einem riesen Missverständnis aufräumen. Das ist kein Antrag. Das ist kein Antrag auf Arbeitslosengeld. Die Bundeswehr schreibt das so auf ihrer Webseite, stell einen Antrag, und dann ist der Antrag gar nicht runterladbar. Diese Seite ist nicht erreichbar, sondern es ist die Ausübung eines Grundrechts. Das ist eine Ansage des Bürgers. Ich bin nicht dabei. Feierabend. Und das ist genau das, was man von uns bekommt. Alle nötigen Infos perfekt formuliert und dann das gesamte Folge-Ping-Pong-Spiel. Wenn dann die Bundeswehr Unsinn schreibt, und das machen die gerne, die verarschen die Leute systematisch. Ja, also, das ist gar nicht möglich, du musst erst gemustert sein. Was für ein Quatsch. Das ist ungefähr so, als wenn ich die Religionsfreiheit mir angucke und ich muss erst getestet sein, ob ich katholisch sein darf oder so. Das ist absurd. Und diese Absurdität wird da durchdekliniert. Und ich kann nur allen raten, jetzt loszulegen, weil wenn ein Spannungsfall erstmal eingetreten ist, dann legen die Verwaltungsgerichte den Griffel auch mal schnell zur Seite. Und wenn dann so ein Fall vor Gericht durchgekämpft werden muss, ist es zu spät, weil man im Stapel da irgendwo ganz unten dann da vor sich hingammelt. Also jetzt ran, jetzt durchsetzen, jetzt ein Zeichen setzen, die Verwaltungsgerichte im Zweifelsfall fluten. Das kostet nicht viel Geld, nämlich gar nichts. Das muss kostenlos sein. Und die nötigen Schreiben, die nötigen Klagen, alles direkt runterladbar. Und ich kann nur eins sagen, allein im Oktober haben wir 3.000 jungen Männern helfen können, den Kriegsdienst zu verweigern. Und warum haben wir nicht im Dezember 30.000 oder 300.000? Und alles, was man dafür tun muss, ist, allen Menschen zu sagen, geh auf kriegsdienstblocker.de, mach das, alles, was nötig ist, kriegst du, und zeig dem Staat, dass er nicht über dich verfügen kann als Kanonenfutter.
Das Alternativ-WEF ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Nur dank Ihrer Spende können wir die Kräfte der Freiheits- und Friedensbewegung bündeln. Das AWEF hat keine Milliardäre im Hintergrund. Das AWEF kann nur durch die Kraft tausender Zuschauer existieren. Gemeinsam sind wir eine Macht. Gemeinsam für eine freie Welt von morgen. Spenden Sie jetzt mit Kennwort AWEF. Jede Hilfe zählt. Danke.
Markus, wir werden dich im Januar befragen nach der Statistik. Da bin ich gespannt, wie viele dann gerade nach Ausstrahlung dieses Panels davon Gebrauch gemacht haben. Jetzt kommen wir zum nächsten Gast in unserer Runde. Der hat sich das ganz aufmerksam angehört, was seine Vorredner so alles von sich gegeben haben. Du bist jetzt deinem Job richtig nachgekommen. Kommunikationsmedienwissenschaftler, du schaust, was sagen die Leute, wie analysierst du's? Jetzt wollen wir uns mal den Mainstream-Medien zuwenden, die diese Kriegspropaganda ja maßgeblich mit vorantreiben. Was glaubst du? Werden die Mainstream-Medien diese weiter gnadenlos durchziehen und für den Krieg werben? Das ist der erste Teil der Frage. Und der zweite, kann eine Friedensbewegung, können freie alternative Medien überhaupt dagegen wirken?
Ja, das ist jetzt eine große Frage mit zwei Teilen und steckt ja auch schon viel drin. In dem Panel viele gute Ideen haben hier drin gesteckt. Vielleicht drei Punkte. Punkt eins, wir reden über eine Medienrealität, die Angst erzeugt. Martin Rutter hat gesprochen von den Folgen von Angst. Kevan hat die Särge von Bergamo erwähnt. Wir kennen das. Wir kennen Medienrealitäten, die Angst erzeugen und mit der Wirklichkeit, mit der realen Welt nur wenig zu tun haben müssen. Wenn wir nicht bei Corona bleiben wollen, können wir uns auch die Klimageschichte anschauen. Wir hatten jetzt irgendwie laut Medienrealität den heißesten oder zweitheißesten Sommer aller Zeiten, obwohl ich die meiste Zeit gefroren habe, obwohl ich heizen musste, obwohl ich eigentlich keine Radtour planen konnte, weil jeden Tag irgendwie Regen oder Niesel angesagt gewesen ist. Also wir haben auch bei dieser Kriegserzählung zunächst mal eine Medienrealität vor uns, bei der jede Gegenbewegung, vielleicht sogar Kevans Kampagne, ich hatte jetzt nicht 24 Stunden Zeit, wie du drüber nachzudenken, aber vielleicht ist auch Kevans Kampagne, steht auch Kevans Kampagne vor der Falle, diese Erzählung weiter zu befeuern, diese Angsterzählung weiter zu befeuern, in deren Schatten, darum geht es ja letztlich bei allen Angsterzählungen, das gemacht wird, worum es eigentlich geht, um die Digitalisierung geht es geht um Überwachung, es geht darum, umzuverteilen von unten nach oben und von öffentlich nach privat. Insofern ist das für jede Friedensbewegung eine Gefahr, etwas zu befeuern, was zunächst mal nur Medienrealität ist. Wir können da in die Geschichte schauen. Du hast gerade die beiden Kriege in Europa im 20. Jahrhundert erwähnt. Bei beiden Kriegen gab es eine sichtbare, große, starke Friedensbewegung. Beide Kriege sind nicht verhindert worden. Ich habe ja lange in München gelebt, wo es jedes Jahr im Februar eine sogenannte Sicherheitskonferenz gibt. Zur Folklore dieser Konferenz gehört ein Gegenprotest, ein paar tausend immer gleiche Menschen. Ohne diesen Gegenprotest würde man in München wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass es diese Sicherheitskonferenz gibt. Ohne diese Folklore, ohne diesen Protest wäre nicht legitimierbar, dass die Stadt mit tausenden Polizisten zugestellt wird. Also die ganze Konferenz hätte wahrscheinlich gar keinen Erfolg, keine Sichtbarkeit, wenn es den Protest nicht geben würde. Ich muss nochmal über Kevans Kampagne nachdenken, weil Emotionen natürlich der Weg sind. Freude am Töten, Sex, Streik von Frauen, so, das sind natürlich super Ideen, da erkennt man den Medienprofi. Punkt zwei, Mainstream-Medien hast du gesagt, ich spreche ja mittlerweile von Staatsmedien. Das ist ein Zustand, ja. Das ist ein Zustand, der verschleiert wird durch das Märchen von der vierten Gewalt, durch die Erzählung, der Journalismus sei unabhängig, er könne objektiv sein, durch das Märchen von einem Rundfunk, der uns allen gehört. Dazu habe ich gerade ein Buch gemacht, Staatsfunk. Darüber muss man wahrscheinlich gar nicht reden. Aber auch bei den Konzernmedien haben wir den Durchgriff des Staates. Wir haben Drehtüren, die dazu führen, dass führende Redakteure Regierungssprecher werden, dass Kolleginnen bei Frank-Walter Steinmeier Sprecherin werden. Wir haben Subventionen, direkt oder indirekt. Wir haben Anzeigenkampagnen. Wir haben Geheimdienste, die in jeder großen Redaktion ihre Brückenköpfe haben, ihre Leute haben, die dafür sorgen, dass bestimmte Narrative durchgedrückt werden. Wir haben Propagandaapparate, die das Vokabular liefern, die das Personal liefern, das bereitsteht für entsprechende Interviews. Wir haben also keinen unabhängigen Journalismus. Insofern sollte man nicht darauf vertrauen, dass wir hier Erzählungen bekommen, dass wir hier irgendwas bekommen, was die Politik kritisieren könnte. Wir haben aber trotzdem, auch in diesem Bereich der Staatsmedien, haben wir Gegenbewegung, wenn man so will. Wir haben also Brückenköpfe, an die jede Friedensbewegung anschließen könnte. Ich will vielleicht nur auf die Berliner Zeitung hinweisen, eine Zeitung, die 2019 von einem ostdeutschen Millionär gekauft worden ist, mit der erklärten Absicht, der Eintönigkeit der Konzern, der Staatskonzernmedienlandschaft etwas entgegenzusetzen. Er hat sofort Gegenwind bekommen, ist sofort mit Stasi-Vorwürfen überhäuft worden, ist dann jetzt als Putin- und Kreml-Freund denunziert worden. Da sieht man, dass da irgendwas passiert. Ich habe, um noch ein zweites Beispiel zu nennen, ich habe vor kurzem in der Münchner Abendzeitung, kleines Blatt, insofern nicht so bedeutend, einen Kommentar gelesen von Martin Balle. Das ist der Verleger des Straubinger Tagblatts. Das ist die Zeitung, die in meiner neuen Heimat erscheint. Und den Kommentar könnte man hier verlesen und wahrscheinlich würden alle Leute sofort zustimmen. Das war ein Kommentar gegen die Wehrpflicht, gegen die Kriegstreiberei, gegen alles, was uns aus der großen Politik auch von Brüssel in Sachen Krieg erzählt wird. Und das ist vielleicht die Überleitung, bin gleich fertig, zu meinem letzten Punkt, zum dritten Punkt. Diese Leute, Berliner Zeitung, Martin Balle, gibt andere, die man nennen könnte. Diese Leute sind der Anknüpfungspunkt für die Milieumedien, für die Medien über die, du hast, glaube ich, Alternativmedien gesagt. Ich spreche mittlerweile von Milieumedien. Wir haben also Staatsmedien, die die Formeln liefern, die die Moral liefern, die man öffentlich zeigen muss, wenn man in die Schatzkammern des Staates möchte, wenn man nicht ausgeschlossen werden möchte aus der Gruppe der Guten. Und wir haben Milieumedien, die dafür sorgen, dass wir nicht verrückt werden, wenn wir permanent mit den Staatsmedienbotschaften konfrontiert werden, dass wir sehen, es gibt noch andere, die die Welt genauso sehen wie wir. Diese Milieumedien haben die Möglichkeit, an solche Brückenköpfe anzuknüpfen. anknüpfen. Wir haben in der letzten Zeit entsprechende Beispiele. Multipolar, ein sehr kleines Portal, hätte niemals Erfolg haben können mit den RKI-Protokollen, wenn es nicht in den Staatsmedien einzelne Redakteure gegeben hätte, die das in die große Öffentlichkeit gehoben hätten, wenn es nicht in den anderen Milieumedien Hilfe gegeben hätte, wenn es nicht da eine Verstärkung gegeben hätte. Und das ist zugleich meine Aufforderung an alle Milieumedienmacher. Ihr müsst nicht fusionieren, aber ihr müsst kooperieren. Ihr müsst diese Punkte erkennen, wenn es so eine Kampagne geben sollte, wie Kevan sie vorgeschlagen hat, oder wenn es eine Initiative gibt wie Wehrpflichtblogger, dann muss das, um Erfolg haben zu können, um überhaupt reinzukommen in die Staatsmedienöffentlichkeit, muss das von möglichst vielen Milieumedienmachern verbreitet werden. Insofern bin ich ganz froh, dass hier in diesem Raum ja sehr viele Menschen sitzen, die nicht nur mit auf eins zu tun haben, sondern auch mit anderen Milieumedien. Da wächst was in den nächsten Jahren hilfreich sein wird.
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Man wird ja häufiger mal gefragt, so Thomas, in welcher Branche arbeitest du eigentlich? Ja, ich arbeite in der Milieubranche. Das weckt sofort Interesse, da kommt sofort die Nachfrage. Oder so Behauptungen wie, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Wir kommen nochmal zurück zu Elsa und zu deinem Freiheitsbarometer. Die Ergebnisse hast du bereits mit vielen Gelehrten aus unterschiedlichen Disziplinen analysiert, denn, interessante Neuigkeit für unsere Zuschauer und auch für Sie, du arbeitest gerade an einem großen Dokumentarfilm. Ihr habt darüber gesprochen, warum so wenige Menschen gegen Unrecht aufstehen und was es brauchen würde, damit mehr Bürger ihre Stimme erheben und auch ihr Gesicht zeigen. Wie lautet denn dein Resümee aus diesen Gesprächen?
Kann ich eben mal nur ein vorzeitiges Resümee geben. Aber es war halt wirklich sehr spannend, diese Frage eben von so vielen Disziplinen aus zu beleuchten, also von der Psychologie bis hin zu den Geschichtswissenschaften. Also was brauchen die Menschen, was würden sie brauchen, um mehr gegen Unrecht aufzustehen und für Frieden, Freiheit? Und ja, daraus jetzt das erste Resümee wäre, dass man eben langfristige Maßnahmen und auch Sofortmaßnahmen ableiten kann. Langfristig, das ist halt so ein bisschen das Luftschloss bauen. Man müsste langfristig natürlich auch das Gesundheitssystem massiv angehen und umbauen, wie man es ja wie es im vorigen Panel besprochen wurde, dass es eben Richtung Gesundheit und Richtung Stärkung der Menschen geht. Bei der Psychologie ist ja wirklich darum gegangen, dass die Psyche der Menschen oder dass sie psychisch so geschwächt sind, eben ohnmächtig sind, sich nicht wirksam fühlen, sehr viele innere Wunden auch aus der Kindheit beziehungsweise auch aus der Schule mittragen, die schon ihnen einredet, sei gehorsam, sei brav, steh nicht auf, ja, lehne dich nicht auf. Also da müsste ja schon angesetzt werden, dass man die Menschen einfach innerlich wieder aufbaut, innerlich stärkt, eben in einem Schulsystem aufbaut und ihnen auch die Selbstwirksamkeit mitgibt, in einem Gesundheitssystem, das viel mehr auf die Psyche eben schaut und achtet, auf den geistigen Zustand des Menschen, und dann würde auch die Gesellschaft an sich wieder viel stärker und wehrfähiger werden. Jeder ist ja nur ein Teil oder ein einzelner Teil der Gesellschaft. Jetzt ist ja so, lauter kleine verletzte Kinder ängstig und die streiten untereinander, also teilweise wie in einem Kindergarten, weniger wie in einer erwachsenen Gesellschaft. Also da müsste man ganz stark ansetzen. Das ist was für mich ja ein ganz spannender Punkt an dem Ganzen war. Und das andere ist ja Sofortmaßnahmen. Da haben wir eben einiges schon gehört, beziehungsweise die unabhängigen Medien, das ist klar, die müssen gestärkt werden. Da kann man auch jetzt sofort jeder einen Beitrag leisten. Die brauchen wir weiter. Es ist aber auch gefallen, zum Beispiel starke Führungspersönlichkeiten, die präsent im eigenen Land sind. Ist auch eine spannende Sache, dass da halt viele meinen, da mangelt halt daran, weil die Menschen halt so gepolt sind, dass sie irgendwen brauchen, der vorausgeht und den sich anschließen können. Meinen viele, da sollte man vielleicht noch mehr dran arbeiten, da soll es noch mehr geben, vor allem auch präsent im eigenen Land, weil sehr viele sind nicht mehr im eigenen Land, weil sie eben, ja, da weggegangen sind. Und natürlich auch starke Zusammenschlüsse, das hat auch diese ganzen Gespräche geben. Man braucht immer starke Zusammenschlüsse. Ich habe heute schon von der Gemeinschaft gesprochen. Das Alternativ-WF ist eben eine gute Möglichkeit. Man muss mit diesen Zusammenschlüssen den Protest sichtbar machen, allgemein eben die Spaltung überwinden. Das ist einfach so ein wichtiges Thema, ja, dieses eben Links-Rechts-Gelagere. Ja, da man muss Einigkeit schaffen, Brücken bauen, es ist einfach wichtig. Und gemeinsame Ziele, das ist auch etwas, was immer wieder gefallen ist, da mangelt halt eben auch wie wir gehört haben, von den positiven Aussichten, also nicht nur, was kann negativ passieren, sondern was wollen wir denn überhaupt eigentlich? Ja, diese Ziele formulieren, die auch anschlussfähig sind, wo die Leute dann auch ein Gefühl haben, ja, da können wir jetzt dafür kämpfen und eben nicht nur in Angst verfallen. Und eine ganz wichtige Sache ist, es ist in diesen Gesprächen auch gefallen, dass es oftmals auch an Werten mangelt. Also höhere Werte, die über einem selbst stehen. Dass wenn Menschen eben das haben, wenn sie zum Beispiel an Gott glauben oder eben Heimat, Familie, Freiheit, Ehre, ja, wie es halt früher noch auch mehr gegeben hat, wenn es da einfach höhere Werte gibt, dann ist man viel mehr bereit, auch frühzeitig diese Komfortzone zu verlassen. Weil wenn es nur um dein eigenes Leben geht oder nur um dein eigenes Glück, wenn du nur das eigene Glück sozusagen maximieren willst, dann wirst du es dir so lange richten, bis du halt wirklich nicht mehr auskannst, ja, bis du wirklich, weiß nicht, vor der Kanone stehst oder so. Aber du wirst nicht frühzeitig deine Komfortzone verlassen und dein Leben, wie es ja noch ganz gut läuft, in Gefahr bringen. Also das war sehr ein spannender Punkt, der durchaus diskutierungsbedürftig ist, ja, aber eben eine spannende Sache, wo ich selbst sehr viel darüber nachgedacht habe. Wertearbeit, mehr daran erinnern, was gibt es eigentlich, was uns überdauern soll oder was über unser eigenes Glück hinausgeht, für das ich einstehen und kämpfen will. Und dann hat man sehr viel Kraft und Motivation, dass man sich, glaube ich, eben auch engagiert. Ja.
Ihr alle hier in dieser Runde, ihr kennt die Ergebnisse des Freiheitsbarometers. Gerade ältere Menschen wünschen sich niederschwellige, barrierefreie Angebote, wie sie aktiv werden können, wenn wir das aufgreifen, was Elsa gerade gesagt hat, unter der Berücksichtigung von Werten, von Menschen, die vorangehen, die Vorbild sind. Was können wir konkret in der Praxis tun? Was fällt dir da ein, Martin, was du in den nächsten 12 Monaten auf den Weg bringen möchtest, um das mit abzubilden?
Ich möchte am Ende meiner Wortmeldung darauf eingehen. Zuerst möchte ich Folgendes sagen. Wir haben auch bei unseren Demonstrationen gesehen, dass tatsächlich ich eher einer der Jüngeren war, die da auf der Straße dabei waren. Du warst bei einer Demonstration in Wien auch vor kurzem. Und wir haben hier das Thema, dass nur ein Teil der Bevölkerung aufstehen will, weil er glaubt, er hat am wenigsten zu verlieren oder man kann ihm am wenigsten nehmen. Das erste Problem ist, dass viele nicht verstehen, dass den Jüngeren viel mehr genommen werden kann. Hier ist es also das Verständnis, das fehlt. Auf der zweiten Ebene, und da möchte ich auch noch kurz drauf eingehen, die Werte und diese Ebenen ist ein Aspekt, der eine gewisse Menschengruppe genau vorantreibt. Es gibt aber eine zweite Gruppe und da fühle ich mich zugehörig, das sind die Verschwörungstheoretiker. Und ich finde das großartig. Ich bin gerichtlich bestätigter Verschwörungstheoretiker in Österreich. Die Konsequenz war, dass ich vor ein paar Wochen in der Kronenzeitung, das Pendant ist die Bildzeitung, auf Seite 2 und 3 in der Printausgabe mit einem fetten Bild von mir und Verschwörer und hin und her lesen durfte. Und ich habe mir gedacht, warum reagieren Medien so allergisch? Und dann habe ich realisiert, weil wir die größte Gefahr sind. Wir Verschwörungstheoretiker sind deswegen die größte Gefahr, weil wir die sind, die gar nicht vertrauen, was von oben kommt. Wir trauen der WHO nicht, der UNO nicht, der eigenen Regierung nicht, wir trauen niemanden. Und das ist gut, weil die Pläne kommen von oben und nur wenn Menschen dem Ganzen folgen, wird es funktionieren. Und wenn es eine Gruppe von, und laut Umfragen und Studien sind es ca. 20% Verschwörungstheoretiker in Österreich, die grundsätzlich sagen, mache nicht mit, dann ist das der Brückenkopf, von dem aus wir gehen müssen. Und jetzt zum Bereich, was kann man machen? Nein, man muss schauen, welche Zielgruppe kann ich wirklich nehmen? Welche Zielgruppe macht überhaupt mit? Und die muss ich mit den richtigen Themen so ansprechen, dass sie dann aktiv werden. Wie kann man aktiv werden? Na, erstens sagen wir, man muss es wollen. Das ist die bei dir angegeben haben, dass sie es wollen. Und dann müssen sie es aber bitte auch tun. Ja, und da dazwischen ist ein großer Spalt. Also muss man es ihnen so einfach wie möglich machen. Man muss ihnen also sagen, okay, da gibt es zum Beispiel eine Website, melde dich an oder wir haben eine Struktur vor Ort oder komm zu einer Demo vorbei, zum Beispiel jeden ersten Samstag im Monat vom Bundeskanzleramt in Wien, wie wir das machen. Aber schlichtweg wird es nur dann funktionieren, wenn wir die Gefahr, okay, wenn das richtig gesagt habe, greifbar machen, sichtbar machen und dann den Menschen sagen, so und jetzt tu was. Und wenn wir dann uns aufhalten lassen, weil Medien über uns drüber fahren, ja, und mir sagen, Hilfe, Hilfe, jetzt wird mein Name zerstört, jetzt muss ich aufhören, oder ich bin ja bekannt in meinem Ort und jetzt höre ich auf. Na dann, vielen Dank, ja, dann bist du Kriegsunterstützer. Wir müssen den Leuten klar machen, dass das, was wir tun, und sei es auch auf die Straße gehen, auch für den Einzelnen, nicht einfach ist. Und dass es kein Spaß ist im primären Sinne, dass wir uns mit denen anlegen, die nicht nur Corona geplant haben, die nicht nur die Migrationsagenda 2015 geplant haben, die nicht nur den Bankenzusammenbruch 2008 geplant haben, sondern die den Dritten Weltkrieg planen. Und mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Und wenn man sich mit denen anlegt, dann muss man vorher wissen, dass man bereit sein muss, einen Preis zu zahlen. Und wenn man diesen Spannungsbogen von was kommt auf uns zu wie kann ich etwas beitragen, was bin ich auch bereit zu zahlen, das ist anstrengend, das ist vielleicht gefährlich, da kommt vielleicht ein Nachbar auf mich zu und fragt mich, was ich auf der Demo oder was ich bei einer Aktion mache, dann muss ich den schon vorher vorbereiten und dann muss uns klar sein, dass dieser Kampf für Frieden, und jetzt wird es natürlich lustig, für Frieden zu kämpfen, dieser Einsatz für Frieden, dass der von den Globalisten mit allen Methoden verhindert wird, weil sie den Dritten Weltkrieg wollen. Und dementsprechend müssen wir mit derselben inneren Härte, ja, und jetzt verlasse ich immer diesen Wohlfühlmodus, ja, wir müssen mit dieser inneren Härte vorgehen und sagen, okay, wenn ich nicht will, dass meine halbe Familie abgeschlachtet wird, was bin ich bereit zu tun? Und dann müssen wir sie einfach nur anleiten. Aber vorher müssen wir ihnen klar machen, dass das, was da an Widerstand notwendig ist, wahrscheinlich im Vergleich zu Corona eine Kleinigkeit sein wird, was auf uns niederprasseln wird. Weil hinter diesem Weltkrieg alles versteckt werden soll. Wirtschaftszusammenbruch, die gesellschaftliche Veränderung, die Einführung und der Umsetzung eines de facto Sklavensystems. Sie wollen mit diesem Weltkrieg alles in einem Streich umsetzen. Und wer sich dagegen auflehnt, der wird mit der vollen Breitseite behandelt werden. Und wenn uns das klar ist, dann werden wir mit der richtigen Einstellung in den Widerstand reingehen und damit bessere Chancen haben.
Ich habe hier in diesen Tagen den Eindruck gewonnen, dass es den Protagonisten Spaß macht, sich dafür einzusetzen, dass sie Freude dabei empfinden, möglicherweise als Verschwörungstheoretiker oder Querdenker bezeichnet zu werden. Auch Kayvan hat ja eine Freude daran, durch den deutschsprachigen Raum zu touren und die Menschen aufzuklären. Es gibt ja gerade auch ein neues, wie ich meine, außergewöhnliches Programm, mit dem du die Menschen wachrüttelst, aber auch an dich. Die Frage, die ich an den Martin gestellt habe, unter Berücksichtigung von Werten, einem möglichen Leader. Weitere konkrete Maßnahmen, die du auf deinem Zettel hast für die nächsten 12 Monate, mal abgesehen von der vorhin schon aufgezeigten Schocktherapie?
Ich finde, die Vorschläge, die hier gemacht werden, sind alle gut. Und es gibt auch nicht die eine, die dann funktioniert, sondern breit vorgehen. Ja, also auf breiter Front vorgehen. Man kann natürlich auch Soldaten aus der Ukraine einladen, wo die Gesichter weg sind und dann einfach Gesicht zeigen. Bundeswehr, das hätte schon seine Wirkung. Oder was wir gesehen haben, in Berlin haben sich hier sehr viele impfen lassen, weil es eine Wurst gab. Warum nicht so einen gefakten Stand, wo es eine Prothese gibt, wenn man sich jetzt mustern lässt? Also da gibt es viele Möglichkeiten, um die Leute wachzurufen. Aber um weniger zynisch zu sein, ich habe mir die Frage gestellt, warum in den letzten Jahren doch so wenig passiert ist auf der Straße, obwohl doch sehr viele Aufklärer auch Vorträge halten. Und dann ist mir klar geworden, dass wir die Vorträge halten, also mit viel PowerPoint und so, dass wir am Ende des Tages ein Schulformat bedienen. Da sitzen Menschen unten, da sitzt oben ein Referent, der das gut kann, der eloquent ist und sich vorbereitet hat. Unten sitzen die Menschen, beklatschen das, sagen, er hat ja so recht, bleiben aber passiv. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich kann solche Vorträge nicht mehr halten, weil es ist jetzt nicht so, dass Menschen nicht wüssten. Also es mangelt jetzt nicht daran, dass Leute das gar nicht wussten. Wir haben ja jede Menge Radio Londons. Aber wie schaffen wir es, dass wir Menschen ins Tun bekommen? Und da müssen wir erkennen, dass wir ja alle Schulsysteme durchlaufen haben, von der Kita bis, und dort diesen unsichtbaren Dienstplan gelernt haben, nämlich Gehorsam. Wir sind sehr, sehr stark gedrillt und halten das für Zivilisation. Ich sage immer, das ist Zivilisation. Ja. Wir gehorchen also, und für das große Gehorsam gibt es ein Leckerli, und die, die am gehorsamsten waren, sind dann unsere Musterschüler von Büchs bis Ursula von der Leyen. Die sind ja nicht so von den Bäumen gefallen, die wurden so gemacht. Und damit wir Leute wieder auswildern in ihr richtiges Leben, sie waren ja mal so als 3-4-Jährige, wo sie aufgestampft haben, habe ich gesagt, okay, ich hole Leute auf die Bühne. Ich hole Leute auf die Bühne, die vorher in so einen Zettelkasten einen Satz reingelegt haben, irgendein Mantra, eine Angst. Und dann kommen die auf die Bühne und sprechen dann vor 200, 300, 400, 500 Leuten über sich. Und dann fällt auch eine Schamgrenze, weil viele Menschen dann über Dinge sprechen, zum Beispiel in der Corona-Zeit, wie sie beschämt wurden, wie sie beschädigt wurden. Und sie erleben aber dann im Publikum, dass da keiner irgendwie hämisch ist, sondern unglaublich viel Applaus, weil Leute sich das trauen, und mit diesen Geschichten kann sich jeder identifizieren. Und die Idee dahinter, ich hoffe, sie geht auf, ist, dass wenn jemand auf einer Bühne, ja, vor fremden Menschen mal über das spricht, was mit ihm wirklich ist, wenn er also sein ideologisches Duckface komplett ablegt, dass er das dann auch im richtigen Leben kann, am Arbeitsplatz, in der Beziehung, überall sagt, Entschuldigung, also aus der Gruppe heraustreten, sagen, das sehe ich anders. Wir sollten also Formate schaffen, wo ganz normale Menschen sich wieder mutig erleben, sind sie nämlich eigentlich nicht, sondern hinter, wenn sie alleine sind. Wir müssen also, um im Sport zu sprechen, wenn wir Menschen an die schwarze Skipiste führen wollen, dann müssen wir sagen, okay, das reine Gucken von Skirennen wird es nicht bringen. Wir müssen sie in den Kurs bringen, damit sie bei der blauen Piste anfangen und dann schwarze Pisten fahren. Und deswegen müssen wir, die wir solche Formate bespielen, uns die Frage stellen, ob wir nicht ein bisschen Platz machen müssen auf der Bühne und den Raum geben, auf die wir immer warten. Aber möglicherweise sind wir denen im Weg. Weil bei sehr vielen Menschen auf der Bühne steht oben der Satz drauf, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und ich glaube, dass wir uns, was das angeht, sehr stark überflüssig machen müssen, um Menschen wieder die Möglichkeit zu geben, sich mutig zu erleben. Und wenn du so eine Erfahrung mal gemacht hast, wir haben es bei Corona gesehen, Menschen, die aus dem Nichts heraus Demonstrationen angefangen haben zu organisieren, die kriegst du auch nie wieder zurück als Untertan. Sie sind dann aufrechte Bürger. Und über solche Formen der Kommunikation müssen wir genauso nachdenken. Dann sind wir natürlich auch bei den Schulen. Wir müssen unsere Kinder zum Widerstand und zum Widerspruch erziehen. Und nicht Ja-Sager, die alles machen, damit die Eltern stolz auf sie sind. Da müssen wir anfangen, weil wir selbst so verbogen sind. Das ist die lange Maßnahme. Und wenn wir ganz ehrlich sind, solche Kinder sind total nett, aber die sollten dann doch gegen 20.15 Uhr im Bett sein, weil ich möchte jetzt Netflix gucken. So, da muss man sich halt auch davon trennen. Also wir müssen den Ansatz ganz woanders wählen und auch sehen, dass die Figuren, über die wir gerne reden, von Strack-Zimmermann bis, die alle doof sind, diese Funktion haben, Blitzableiter zu sein. Mhm. Aber zahlenmäßig sind wir in Deutschland mit 80 oder 82 Millionen der Regierung mit 700 Leuten ja total überlegen. Tun es aber nicht, weil wir erzogen wurden. Du musst immer jemanden fragen, ob das genehmigt ist, und wenn sich da keiner meldet, ja, dann machst du es nicht, oder du wartest auf irgendeinen Anführer. Die Post bekommen wir alle, gründe eine Partei, dann wähle ich das. Das bedeutet, ich möchte gerne dir die Verantwortung übergeben, weil von Herrn Merz bin ich enttäuscht. Nee, so geht das nicht. Also uns selbst wieder auswildern und erkennen, dass wir die Käfigtür ja von innen zuhalten, und da bin ich bei einem Spruch, die Gesellschaft ist ein Käfig, den wir selber gezimmert haben. Wir sind das Gefängnis. Das ist unsere Erziehung. So, und wenn wir das mal erkannt haben, stellen wir fest, eigentlich gibt's was ganz Einfaches. Gib diesen Kriegstreibern etwas Wesentliches nicht mehr, deine Aufmerksamkeit. Weil man möge sich vorstellen, keiner in Deutschland würde sich noch eine Zeitung kaufen oder das ZDF anschalten. Wir wüssten schlichtweg nicht, was als nächstes zu tun wäre. Wir wüssten es nicht. Das ist ganz einfach, eine ganz moderne Anarchie. Wir geben diesen Leuten viel zu viel Aufmerksamkeit. Und warum eigentlich? Also nicht, weil sie wie sprachliche Raffinesse im Bundestag glänzen. Wir sind viel zu ehrfürchtig und das darf ich doch nicht machen. Das sollst du sogar machen. Weil Menschsein bedeutet, aufrecht zu gehen. Das lernen wir ja auch automatisch und nicht, weil wir so ein Angebot bekommen. Kriegst später Netflix. Und ich möchte mal hier meinen Lieblings-Sufi zitieren, Herr Gurdjieff, der ist ja schon lange tot. Der hat gesagt, weil wir auch immer über das Spirituelle reden, ein Mensch, der sich erinnert, wer er ist, hat keine Zeit für Angst. So, und das ist wesentlich. Wenn du ganz oben angedockt bist, ist es dir eigentlich relativ egal, was Frau Strack-Zimmermann über dich denkt. Das ist nur so ein Ratschlag von meiner Seite aus.
Markus, als Unternehmer, als Visionär und Ideenfinder und Ideengeber, wenn du das jetzt so alles hörst, was möglich ist, was auf den Weg gebracht werden soll, welches neue Projekt geistert dir im Kopf rum, was dazu beitragen kann, diesen drohenden Krieg zu verhindern?
Ja, bei mir geistert im Kopf, dass ich etwas verzweifelt bin, warum Menschen sich so machtlos fühlen. Sie sind machtvoll, wenn sie denn in die Handlungen kommen würden. Und wir haben das in der Corona-Zeit erlebt, so mitten in der heißen Phase waren da ganz viele auf der Straße und das bröckelte dann so langsam weg. So dagegen sind immer noch ganz viele, aber wirklich in die Aktionen kommen immer weniger. Ich bekomme viel Feedback von Menschen, wo ich einfach merke, die sind verzagt. Die haben keine Idee mehr, was sie selber tun können. Der Gegner scheint übermächtig zu sein. Was soll das alles noch? Und das dann gepaart mit einer Angst, die dann eher paralysiert als etwas in Gang bringt. Ich bin also zutiefst davon überzeugt, dass die Veränderung stark im Kopf des Einzelnen beginnt und einfach diese Erkenntnis ist, dass du verantwortlich für dein Leben bist. Es gibt keinen, an den du das wegdelegieren kannst. Du lebst in dieser Zeit, es steht jetzt der Krieg bevor. Das ist so, dass die Spatzen das von den Dächern pfeifen. Also wer ein kleines bisschen aufmerksam guckt, bekommt das mit, dass die gesamte Maschinerie darauf hinausläuft, einen Krieg vorzubereiten. Ob der kommt oder nicht, ob ich da jetzt Angst vor habe oder nicht, ist erstmal völlig egal. Das passiert und ich lebe im Hier und Jetzt und ich habe jetzt die Aufgabe, klare Kante zu zeigen für das, was mir wichtig ist. Und genau da ist, glaube ich, der Haken, dass wir keine positive Vision für uns haben, wo wir eigentlich hinwollen. Wir kennen die Schreckensszenarien des WEF, was die alles vorhaben, was 2030 passieren soll. Das ist sehr klar ausformuliert. Das kommt, das kommt, das kommt. Du wirst nichts besitzen, glücklich sein, pipapo. Kennen wir eine einzige Vision, die dem etwas Positives entgegenstellt? Gibt es eine Vision, wo die Menschen sagen, so will ich das haben? Was ich nämlich eher wahrnehme, ist eine Überrumpelung von uns Menschen. Und wir wollen oft einfach nur wieder dahin zurück, wo wir mal waren, wo es gemütlich und warm war, ohne Krieg, ohne diesen Terror des Staates, den Bürgern gegenüber. Bitte alles wieder so, wie es war, und dann ist doch auch gut. Das reicht nicht. Wir brauchen eine klare Vorstellung davon, wo wir eigentlich hinwollen. Und diese Vorstellung, wo wir hinwollen, die ist dann wieder eine ganz einfache. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir das als Gesellschaft hinbekommen, vernünftig miteinander umzugehen und dort wieder eine Basis zu haben, denn die ist abhanden gekommen, dann haben wir eine Chance, eine Zukunft uns überhaupt vorzustellen, wie wir sie haben wollen. Nur zu sagen, ja, ich möchte halt nicht krank sein und keinen Krieg haben und nicht arm sein, ist noch keine Vision, das ist eine vage Hoffnung. Und darum geht's, denke ich, erstens zu wissen, wofür mache ich das alles, wo möchte ich eigentlich hin, einzeln und als Gesellschaft. Zweitens zu erkennen, dass ich selbst wirksam bin und es einfach nur tun brauche. Und zwar egal auf welche Art und Weise, das muss nicht vorgegeben werden. Wir Menschen sind so unfassbar kreativ. Geht einmal in einen Supermarkt, in eine Drogerie und guckt euch an, was die Menschen sich alles ausgedacht haben. Ein Technikladen, das ist doch der helle Wahnsinn, zu was wir Menschen in der Lage sind. Und uns fällt nichts ein, wie wir sowas Banales wie ein Krieg in den Griff bekommen, der mit solchen primitiven Methoden arbeitet. Das ist ja noch nicht mal scherenschnittartig. Das ist ja grob geschnitzt und immer wieder dasselbe Stück Holz seit Jahrhunderten, wo uns dann immer wieder derselbe Unsinn erzählt wird. Damit ist doch jetzt mal wirklich Schluss und deswegen jeder einzeln tätig werden. Und was man aber fairerweise anerkennen muss, ist, nicht jeder ist ein Unternehmer, ein Macher. Unternehmer heißt ja Unternehmen und nicht nur Geld verdienen. Etwas unternehmen. Und das kann nicht wirklich nicht jeder, sich etwas ausdenken. Das ist so wie ein Künstler. Ich kann auch kein Bild malen. Ich kann kein Musikstück mehr ausdenken. Das haben manche, ich hab's nicht. Und insofern braucht es Menschen, die vielleicht Werkzeuge bauen, die sehr wirksam sind, aber dann braucht es auch die, die das Werkzeug in die Hand nehmen. Und ich mache mal ein Beispiel dafür. Da hat Korrektiv sich sehr schön an uns abgearbeitet. Wir waren nämlich dafür verantwortlich, die Anzahl der Programmbeschwerden um über 1000% in einem Jahr nach oben zu springen, bei ARD und ZDF. Da hat sich Korrektiv natürlich drüber empört, wie das sein kann. Wir schütten die mit Arbeit zu, was soll das? Und das kann ja nicht gut gemeint sein. Und die Erkenntnis war die, längst nicht jeder Bürger kann so eine Programmbeschwerde selbst formulieren. Aber was man mindestens machen kann, als Trittbrettfahrer sagen, die Beschwerde, die der andere da formuliert hat, die ist klasse, ich hänge mich dran und mach das auch. das kann man von jedem erwarten, dass er das tut. Und insofern braucht es die Werkzeugmacher in unserer Bewegung, die Werkzeuge schaffen. Dann braucht es die, die sie wirklich in die Hand nehmen. Und das kann jeder. Und was am allernegativsten ist, dass wir es in der Medienlandschaft und bei den Multiplikatoren in unserer Bewegung noch nicht geschafft haben, an einem Strang zu ziehen und gute Werkzeuge, gute Ideen dann auch wirklich mit voller Wucht zu pushen. Denn nur wenn sie dort bekannt sind, können sie auch ihre Wirkung entfalten. Und das ist vielleicht das wichtigste Entwicklungsfeld, jenseits von irgendwelchen Egoismen, dass diejenigen, die in irgendeiner Weise Menschen erreichen können, es auch wirklich tun, sie motivieren, etwas Positives anzustreben und tätig zu werden. Dieses Hinlegen und Abwarten, kann mal einer bitte den Krieg verhindern, das läuft so nicht.
Beitragsblocker, Kriegsdienstblocker, gibt es die Seite angstblocker.de bei dir schon?
Der wäre wahnsinnig wichtig, dieser Punkt, in der Tat. Ich möchte vielleicht etwas ankündigen, was da vielleicht so ein bisschen helfen kann, weil es genau darum geht, angstfrei drauf zu kloppen. Wir bereiten den Justizalarm vor, um massenhaft Strafanzeigen gegen alle möglichen Menschen auszulösen, die sich hier für Verbrechen schuldig machen, sei es in der Corona-Zeit, sei es wegen Chemtrails oder was auch immer. Da gilt es, mal richtig drauf zu kloppen, und das lässt sich automatisieren, sodass man mit wenigen Klicks mal eben 200 Strafanzeigen auslösen kann. Und wenn wir dann die 116 deutschen Staatsanwaltschaften fluten, dann kann da was passieren. Es sind im Moment 190 Strafanzeigen, die pro Staatsanwaltschaft pro Arbeitstag ankommen. 190, mal ehrlich, das ist doch leichtes, diesen Wert zu verdoppeln, indem wir mal wirklich alle fluten und alle Täter benennen, die Kriegstreiberei auf den Weg bringen, diejenigen, die in Rundfunkräten sitzen und untreu sind, weil sie anscheinend etwas beurteilen sollen, was sie nicht tun. Das ist Arbeitsverweigerung und Geld abkassieren. Da gibt es so viele Möglichkeiten, und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo man mutig mal der Staatsanwaltschaft zeigen kann, wo der Hammer hängt. Und solche Projekte braucht es mehr.
Dann freuen wir uns auf Justizalarm. Kommen wir nochmal zu unserem Kommunikationsexperten, zu Michael Mayen. Die Menschen neigen dazu, erst dann zu agieren, wenn die Bedrohungslage sie unmittelbar und persönlich betrifft. Bei Krieg kann es dann aber möglicherweise zu spät sein. Gibt es deiner Meinung nach Chancen, vorab die Betroffenheit der Menschen herstellen zu können, um sie dann ins Handeln bewegen zu können, auch wenn noch keine Bomben einschlagen?
Ja, ist nicht so einfach. Bei uns in der Wissenschaftsdisziplin wird über mediatisierte Ereignisse gesprochen, über Ereignisse, die nur stattfinden, damit berichtet wird. Haben wir vor der Bundestagswahl erlebt mit dieser Anschlagsserie. Das sind also Dinge, über die sonst vielleicht gar nicht so berichtet worden wäre, die sonst vielleicht auch gar nicht stattgefunden hätten, die aber die Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung lenken. Mein Kevan hat gerade gesagt, die Aufmerksamkeit den Staatsmedien zu entziehen wäre ein Weg. Das ist wahrscheinlich für alle hier im Raum sofort einleuchtend. Vermutlich machen das auch alle. Wahrscheinlich machen es auch viele, die das jetzt am Bildschirm sehen. Ist natürlich in Gesellschaften mit einer Staatsquote von über 50% nicht so einfach, wo also das Brot davon abhängt, dass ich die Erzählung und die Moral kenne, die in den Staatsmedien verbreitet werden. Und das geht ja bis hinein in Theaterlandschaften, die subventioniert sind, bis hinein zu Filmproduktionen, die ohne Steuergeld nicht auskommen. Also da wird das nicht so einfach sein, die Aufmerksamkeit zu entziehen. Ja, wie kann man jetzt solche mediatisierten Ereignisse schaffen, um eine Gegenbewegung auszulösen? Ich zitiere nochmal Kevan, der gesagt hat, wir können vom Gegner lernen. Man kann ja auch aus der Geschichte lernen. Die erfolgreichen Aktionen, die Aktionen, die ins kollektive Gedächtnis eingegangen sind, an die wir uns heute noch erinnern, selbst wenn wir da noch gar nicht auf der Welt waren oder Kinder waren, haben sich jeweils an der Medienlogik der Zeit orientiert. Göttinger 18, 50er Jahre, Appell gegen die Stationierung von taktischen Atomwaffen im alten Westdeutschland. Das war Printlogik. Gedruckt, 18 Atomwissenschaftler, die auch in der Zeitung hätten sprechen können. Bonner Hofgarten, 80er Jahre, das war Fernsehlogik. Riesige Menschenmengen zusammenbringen, tolle Bilder produzieren. Michael Ballweg 2020, Querdenken, diese beiden großen Demos in Berlin, das war auch noch Fernsehlogik. Und wenn man fragt, warum das nicht den entsprechenden Erfolg hat, dann liegt hier schon die Antwort. Das ist, wie Martin Rutter das ja schön beschrieben hat, das ist mit Begriffen wie Verschwörungstheorie, Rechtsextremismus, Nazis, Fake News, Hass und so weiter, ist das delegitimiert worden. Das konnte delegitimiert werden, weil eine neue Medienlogik regiert, nämlich die Digitallogik, die nur Eins und Null kennt und nichts dazwischen. Die kennt nur Gut und Böse, die kennt nur Moralisierung. Auch deswegen ist auf der Straße nichts los. Danach hast du ja auch gefragt, Kevan, weil die Dinge, die in der Fernsehlogik funktioniert haben, nämlich große Demonstrationsbilder zu produzieren, die können heute mit einfacher Moralisierung abgeräumt werden. Deswegen muss sich jede erfolgreiche Aktion an der Digitallogik orientieren. Deshalb wahrscheinlich Justizalarm, Beitragsblocker, Kriegsdienstblocker. Das geht in diese Richtung. Man muss über Moralisierung nachdenken, man muss über Dezentralität nachdenken. Die Spaziergänge Winter 21/22, die Spaziergänge waren Digitallogik, weil sie dezentral waren und weil sie nicht moralisierbar waren. Es gab da einfach keine Schilder, wo man irgendwas hätte rausgreifen können, keine Reden. Es gab einfach Menschen auf der Straße an sehr vielen verschiedenen Orten zur gleichen Zeit, die einfach, weil sie da waren, für eine bestimmte Sache standen. Also da in diese Richtung müsste man gehen, wenn man über erfolgreiche Protestformen nachdenken wollte, da ja die Digitalwelt zugleich geschaffen worden ist, um überwachen und kontrollieren zu können, muss man außerdem darüber nachdenken, rauszugehen aus dem digitalen Raum, reinzugehen in die analoge Welt. Haben ja einige jetzt schon ihre Projekte benannt. Diese Vortragsreihe zum Sprachschatz der Menschheitsfamilie ist sicherlich sowas, einfach Menschen auf die Bühne zu stellen, die sonst nicht auf der Bühne stehen, Menschen auf die Weise zusammenzubringen, in einem ganz realen Raum zusammenzubringen. Ich mache das ja auch auf kleine Weise in meiner freien Medienakademie, wo wir einen Kurs haben zu intellektuellen Selbstverteidigung, wo ich jetzt neuerdings einen Kurs habe, wo es darum geht, mit solchen Angriffen umzugehen, die ja auch im Alltag stattfinden, wenn man da als Rechtsextremist oder Verschwörungstheoretiker bezeichnet wird. Wie reagiere ich darauf? Wie bleibe ich trotzdem im Gespräch mit Menschen, die mir wichtig sind, neben dem, was wir ja da sonst machen, also neben dem Versuch, die Qualität der Milieumedien zu heben?
Vielen Dank, Michael.
Das Alternativ-WEF ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Nur dank Ihrer Spende können wir die Kräfte der Freiheits- und Friedensbewegung bündeln. Das AWEF hat keine Milliardäre im Hintergrund. Das AWEF kann nur durch die Kraft tausender Zuschauer existieren. Gemeinsam sind wir eine Macht. Gemeinsam für eine freie Welt von morgen. Spenden Sie jetzt mit Kennwort AWEF. Jede Hilfe zählt. Danke.
Eine Frage in die Runde an alle. Im Kriegsfall galten Deserteure, Fahnenflüchtlinge, Wehrdienstzersetzer, Propagandisten von der anderen Seite, von der Opposition, stets als Staatsfeinde. Bei dem einen oder anderen kann ich mir vorstellen, dass es sogar eine Ehre für ihn ist, wenn er als Staatsfeind bezeichnet wird. Doch man hat immer versucht, sie unschädlich zu machen. Und je totalitärer ein Regime, desto brutaler wurden auch die Methoden. Worauf müssen wir uns bei dieser EU einstellen und wie entkommt man dieser Repression? Ich fange mal bei Elsa an. Du wirst auf der Seite der Journalisten wohl mit Gegenwind zu rechnen haben.
Ja, haben wir ja schon massiv. Also ich glaube wirklich, dass auch da wieder eben das Alternativ-WEF gut nutzbar sein soll und kann, dass man eben wirklich Schulterschlüsse macht und breite Zusammenschlüsse. Je breiter wir die Brücken bauen, je breiter die Zusammenschlüsse, desto schwieriger ist es jetzt, irgendwen speziell auszuschalten oder ausfindig zu machen und anzugreifen. Und eben, was ich schon gesagt habe, einfach wirklich auch schauen, unabhängige Systeme und Netzwerke aufzubauen, dass man einfach wirklich sich unabhängig macht, nicht so angreifbar ist. Ich glaube, eine wichtige Sache ist auch jetzt in Zeiten der Zensur, dass man wirklich versucht, auch eben so viele wie möglich, die eben Gesicht zeigen, dass man Öffentlichkeit bewahrt, also Sichtbarkeit bewahrt, weil das schützt uns ja doch. Also sie hat man immer wieder gesehen, sie picken sich dann Leute raus, die sich teilweise schon zurückgezogen haben, weil mit denen können sie es dann irgendwo machen, ja, weil das sieht keiner und die können sie dann im stillen Kämmerlein irgendwie verschwinden lassen und vernichten. Also Sichtbarkeit, Öffentlichkeit schützt. Also es ist ganz wichtig, dass man da halt wirklich danach trachtet, sichtbar zu bleiben, öffentlich zu bleiben, Gesicht zu zeigen, eben den Schulterschluss und eben halt natürlich auch unabhängige Medien dementsprechend unterstützt und stärkt und weiter ausbaut, weil das sichert ja auch eben die Öffentlichkeit, die Sichtbarkeit.
Martin, du kannst gleich den Ball aufnehmen.
Ja, also wir sehen uns folgenden Gefahren gegenüber. In einem kommenden Wahrheitsministerium, das sich Ministerium für Desinformation nennt, auf der Ebene der EU, gleich dort auch angesiedelt den passenden Geheimdienst. Und wir haben bei Corona die sanften Vorzeichen der Repression gesehen, die auf uns zukommen wird. Das ist gut, weil wir haben schon gesehen, was sie machen können. Und viel mehr, bei manchen können es noch mehr, bei anderen können es nicht mehr viel mehr. Also das, was manche schon erlebt haben, ist dann schon fast das Maximum, außer sie fangen wirklich mit zufälligen Autounfällen an. Ja, gut, kann es auch geben. Aber wir müssen uns darauf vorbereiten, dass sie im Großen und Ganzen dann, wenn es um die Wurst geht, wie man so schön sagt, dann werden sie zuschlagen. Vorher können wir uns vorbereiten, können schauen, dass wir genau das machen. Ja, ein Olympionike trainiert auch 4 Jahre oder 8 Jahre für seine 2 Minuten. Und das müssen wir jetzt machen. Strukturen aufbauen, Kommunikation herstellen, dort wo die Menschen die gleichen Ziele haben, ähnlich ticken, ja, sagen, okay, arbeiten wir zusammen, schützen und stützen wir uns gegenseitig und seien wir uns bewusst, dass wenn es dann rund geht, dass sie mit allem auffahren werden, was sie dann haben. Und wir müssen uns auch bewusst sein, und das ist dann das, womit ich schließen möchte, wenn wir meinen, dass wir nach ihren Spielregeln ihr Spiel gewinnen können, dann haben wir es nicht verstanden. Wer also dann meint, auf Medien, Behörden, Polizei, Staatsanwaltschaften und Regierung zu hören und trotzdem dieses System besiegen zu können, der wird schlichtweg nur verlieren. Wir müssen also den radikalen Ungehorsam möglichst weit innerhalb der Gesetze, aber den radikalen Ungehorsam schon geistig durchspielen. Nur dann haben wir die Chance, diesen Kampf dann auch wirklich für uns zu gewinnen. Und dieser Kampf wäre gewonnen, wenn wir dann den Kampf nämlich nachträglich nicht kämpfen müssen.
Ja, ich kann dem beistimmen. Also wenn man sich sehr lange mit Politik beschäftigt und mit diesem Narrativen, da steckt das Wort Narr ja auch drin, wenn man sich damit beschäftigt und das zu ernst nimmt, da kriegt man auf jeden Fall Magengeschwür, da ist auch kein mitgedient, da wird man nur böse, auch gegenüber den Kindern, ist nicht gut. Ich glaube, was man auf jeden Fall tun sollte, weil damit kann das System überhaupt nicht umgehen, ist mit Hohn und Spott arbeiten. Ja, also Verhöhnung ist einfach großartig und ich fand die Idee, die während der Corona-Zeit ja von der Straße kam, ganz hervorragend, nämlich spazieren gehen. Und ich denke, da könnte man ja das ergänzen, dass wir alle so eine Stauffenberg-Tasche dabei haben und so einen Stauffenberg-Preis vergeben und wer so eine Stauffenberg-Tasche bei entsprechenden Politikern vor die Tür stellt, die für Krieg sind oder im Regierungsviertel abstellt, einfach mit Hohn und Spott und Angst verarbeiten. In diese Richtung kann man auch gehen, dass man das Ganze lächelnd nimmt, weil in dem Moment, wo man sich einschüchtern lässt, haben sie einen ja klein bekommen. Und deswegen, ich wohne jetzt nicht mehr in Deutschland, weil es nicht gut ist für mich, aber ich bereise trotzdem immer wieder den deutschsprachigen Raum und mit Hohn und Spott agieren und nicht angstfrei sein. Deswegen, wenn ich telefoniere, beende ich jedes Gespräch mit Weißes Haus, Iran, Bombe, damit es auf der Festplatte ist. Ja, damit die es auch schon mal haben und so. Also mich kann man durch diesen Blödsinn nicht mehr einschüchtern und ich glaube, nur wenn wir es schaffen, mit einem Lächeln diesen einigen wenigen, die sehr gut organisiert sind, entgegenzutreten, dann macht Widerstand auch Spaß. Sonst ist das immer mit einem Messer zwischen den Zähnen und dann macht das keinen Spaß. Wir müssen gucken, wie Widerstand gegen diese kleine Gruppe so ist, dass das Spaß macht, dass auch die nächste Generation sich daran beteiligt, weil sie sind uns ja nicht intelligenzmäßig überlegen, sie sind einfach nur besser organisiert. Und da sind wir, was wir hier erleben, wenn wir anfangen, Strukturen aufzubauen, sind sie stabiler, als was ein Einzelner leisten kann. Und das ist die Zukunft.
Markus, dein Konterfei sehe ich bei ARD und ZDF, Most Wanted Man. Dein Konterfei sehe ich im Verteidigungsministerium, Staatsfeind Nummer 1, zukünftig auch noch im Justizministerium, wenn du das Ministerium so mit Klagen überhäufst.
Wie entkommst du diesen Repressionen, die dich erwarten?
Kevan hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Es ist dieses mit ein bisschen Leichtigkeit die Dinge angehen, mit einem Lächeln im Gesicht und eben nicht verbissen und nicht aus Angst heraus, sondern aus Gottvertrauen heraus. Bei mir ist das auch so. Ich gehe da echt angstfrei ran. Ich weiß einfach, ich habe diese Aufgabe, ich habe das zu tun. Ich weiß, wie die Gegenseite agiert. Ich habe das alles intensiv erlebt. Wie viele Konten sind mir gekündigt worden? Von der Hamburger Sparkasse, der Apotheker- und Ärztebank. Die kommen dann auf einen zu und sagen, Herr Bönig, wir haben ja nichts gegen Ihre politischen Ansichten, aber suchen Sie sich eine andere Bank. Und das machen die alle nacheinander. Dann kommt eine Volksbank Lüneburger Heide, die sagt, tschüss, die Sparkasse Harburg-Buxtehude, das wird mit uns nichts mehr. Dann kommt ein Zahlungsdienstleister wie PayPal und sagt im Grunde immer so nach einer Stunde, nee, mit dir nicht. Oder Stripe kriegt da einen Anruf von einem ARD-Journalisten am Freitagabend, wisst ihr eigentlich, was das für ein Typ ist? Und plötzlich habe ich Samstagmorgen die Kontensperrung. Also was man einfach sehen muss ist, das ist schon ganz normal, dass ich in den sozialen Medien zensiert werde, in der Reichweite begrenzt werde. Freedom of Speech ist noch lange nicht Freedom of Reach. Das ist alles längst normal. Das heißt, ich habe da einfach keine Ängste. Ich gehe mit voller Attacke mit meinem ganzen Team davor. Und was ich einfach wichtig finde, ist, dass man Menschen, die warum auch immer, die den Kopf so aus dem Fenster halten, eben nicht alleine lässt. Dass sie unterstützt sind, dass sie mal eine aufmunternde E-Mail bekommen und nicht nur drauf gedresche. Das kann jeder machen. Jeder bekannte Kopf, jeder, der irgendwie den Kopf rausgehalten hat, der braucht auch Ermutigung in dem, was er da tut, weil man natürlich auch nur ein Mensch ist. Und sich dann manchmal fragt, sag mal, wenn ich hier jetzt auch von meinen Freunden noch Dresche bekomme, wofür brauche ich denn dann noch Feinde? Das ist so ein Punkt. Wenn ein Arzt verurteilt wird, dann braucht er die maximale Unterstützung, dass der ordentlich dagegen vorgehen kann in die nächste Instanz und so weiter. Also ich kann nur jedem Mut machen, sucht euch die aus, die ihr für wirklich unterstützenswert haltet. Und dann unterstützt sie, indem ihr sie bekannt macht, damit sie Reichweite bekommen, damit das Wirkung haben kann. Manchmal mit Finanzen, wenn das nötig ist. Und die Medien müssen genauso unterstützt werden. Die können ja nicht von Luft und Liebe alleine leben. So eine perfekte Technik, die man heute erwartet, die kostet ein Vermögen. Und deswegen kann ich wirklich nur an jeden appellieren, wenn du schon nichts aktiv tust, wenn du schon nicht deinen Kopf raushältst, dann stärke und stütze wenigstens mit allen sonstigen Möglichkeiten diejenigen, die es tun. Und ich kann nur sagen, es macht Riesenfreude und ich kann dieses Zitat nur wiederholen. So eine Revolution, die muss auch Spaß machen. Und das macht sie wirklich. Und wenn man da die Leichtigkeit nicht mehr hat, sondern nur noch verbissen ist und irgendwie sich an irgendwelchen Dingen abarbeitet, dann hat man irgendwann das Magengeschwür und ist fertig. Das kann's nicht sein. Wir sind für was Wunderbares unterwegs, nämlich für unsere Freiheit, für unsere Menschenwürde, von denen wiederum diese Grundrechte ja direkt abgeleitet sind. Das ist immer so eine Fantasie, dass die vom Himmel gefallen sind. Die haben alle einen historischen Kontext. Ohne die Bibel gibt es das Grundgesetz nicht. Ohne diesen Hintergrund gibt es überhaupt nicht die Logik, dass ein Mensch einzeln wertvoll ist und so weiter. Das haben irgendwie ganz viele Menschen vergessen. Und dafür stehen wir doch, für ein vernünftiges Miteinander. Und wenn wir uns dann mal angucken, wie die anderen Länder ticken, wie die anderen Menschen ticken, dann merken wir eins, sobald der Staat es schafft, Menschen zu entmenschlichen und sozusagen sie zu irgendwelchen Gruppen und Bösewichten aufzubauen, haben die schon gewonnen. Und unsere Aufgabe ist es, das Ding umzudrehen und den freundlichen einzelnen Russen mal zu zeigen und mit ihm Kontakt zu haben und den freundlichen Chinesen mal zu zeigen und nicht nur irgendwelche Roboter, die uns niedermachen wollen. Was für ein Unfug. Wir müssen uns wirklich Mühe geben, in das Leben der anderen hineinzugucken und die wiederum müssen die Chance bekommen, uns ihr Leben zu zeigen. Und plötzlich sieht man, wieso diese russische Hausfrau, die da ein Essen kocht, die ist ja gar nicht so böse und die ist ja ein ganz normaler Mensch. Und warum wollten wir die nochmal niederknüppeln? Das ist auch, glaube ich, ein Instrument, einfach den anderen zeigen. Und da muss es auch dringend Projekte geben, die medial quasi die Menschen untereinander nochmal ganz neu vernetzen. So die nächste Stufe nach YouTube und Co. Da kommt bestimmt auch noch was.
Ich habe selten jemanden erlebt, der mit einem Dauerlächeln im Gesicht von den Repressionen erzählt hat, die er erfahren hat. Aber das härtet dann wahrscheinlich auch ab, so im Verlaufe der Zeit. Michael, bist du eigentlich noch Professor an der Universität oder was machen die Repressionen denn bei dir? Wie bist du vorbereitet auf das, was da kommt?
Ja, ich bin noch Professor an der Universität, noch schlimmer, als es in den letzten Jahren war, kann es ja eigentlich kaum noch werden. Jetzt sind natürlich auch die Sachen alle schon gesagt worden. Ich merke gerade, dass es ein Nachteil ist, wenn man als Letzter in der Reihe dran ist, weil man nur noch wiederholen kann, was die Kollegen und Elsa gesagt haben. Also Humor ist erwähnt worden, das Lächeln ist erwähnt worden. Elsa hat auf Sichtbarkeit hingewiesen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Öffentlichkeit schützt, war, glaube ich, die Formulierung. Mein Lieblingskriterium ist ja transparent, was sichtbar ist, was öffentlich sichtbar ist. Es ist nicht mehr so leicht, kaputt zu machen. Ich hätte wahrscheinlich vor ein paar Tagen noch diese Kontokündigung als Beispiel erwähnt und gesagt, geht damit an die Öffentlichkeit, macht das transparent. Inzwischen ist das ja umgedreht worden. Inzwischen ist die Kontokündigung ja ein legitimes Instrument der wehrhaften Demokratie, um die Feinde der Demokratie sozusagen auszutrocknen. Das ist also mittlerweile eine Politikänderung, aber es wird andere Arten von Repression geben, wo man dagegen vorgehen muss mit Öffentlichkeit. Martin Rutter hat Strukturbildung erwähnt. Wahrscheinlich werden sich ja die meisten Repressionen auf den digitalen Raum beziehen oder auf die große analoge Öffentlichkeit, also auf die Demonstrationsplätze, auf die großen steuerfinanzierten Hallen. Die Strukturbildung, vermute ich mal, wird eher in Richtung unterhalb dieser Öffentlichkeiten gehen. Es gibt in Bayern ein schönes Projekt, du wirst es kennen, Thomas, die Zeitung Klartext. Das ist also ein analoges Medium, gedruckt, nicht sehr regelmäßig, so alle 2-3 Monate erscheint da eine Ausgabe, die schon mal nicht so leicht zu vernichten und zu unterdrücken ist, weil sie einfach in mittlerweile, glaube ich, 100.000 Exemplaren gedruckt wird. Und was vielleicht noch wichtiger ist, hinter dieser Zeitung Klartext steckt ein Verteilernetz. Das sind also Menschen, die bekommen ein Bündel mit 400 Exemplaren, manche auch noch mehr, bekommen so ein Bündel und tragen das aus, bringen das in die Briefkästen ihrer Nachbarschaft. Und wir waren beide bei so einem Sommerfest dieser Zusteller oder Austeiler. Und da wächst was, da wächst eine Struktur, wo man ein Projekt hat, was wegen der Inhalte wichtig ist, aber was auch als Vernetzung wichtig ist. Und das ist eine Struktur, auf die man dann zurückgreifen kann. Und ich beobachte das bei meinen Vorträgen, bin ja viel im Land unterwegs, beobachte das, dass diese Art von Struktur überall gewachsen ist und so eine Art Kollateralschaden der Repressionen aus den letzten Jahren. Das ist eine Struktur, die auch nicht mehr so leicht kaputt zu machen ist und die wahrscheinlich mit allen neuen Formen, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können, mit allen neuen Formen umgehen können wird. Da bin ich ganz optimistisch.
Ist doch spannend. Obwohl du vermeintlich schon alles zuvor gehört hast, hast du jetzt einen weiteren Punkt erwähnt, den ich ganz interessant finde. Es sind die Graswurzelbewegungen. Es sind die Menschen, die sich regional vernetzen und gerade was Klartext betrifft, sind es zig Tausende und es werden von Monat zu Monat mehr und damit kann man den Repressionen vorbeugen. Auf der Zielgeraden dieses interessanten Panels gibt's eine Schlussaufgabe, auf die ihr nicht vorbereitet seid, aber ihr seid ja kreabil, maximal kreabil. Oh, Kevan schluckt schon. Je mehr Menschen aufstehen, desto schwieriger wird es für ein Regime. Darüber sind wir uns im Klaren. Wenn ihr jetzt nach all dem, was ihr gehört habt, nicht nur hier heute in diesem Panel, sondern auch in der Vorbereitung, auch im Planspiel, wenn ihr den Menschen jetzt nur eine einzige Empfehlung aussprechen könntet, was sie selbst dazu beitragen können, zurück zum Thema, den Krieg zu verhindern, was empfehlt ihr ihnen? Wir fangen jetzt außen an bei Kevan. 60 Sekunden, deine Schlussbotschaft an alle Zuschauer da draußen in der Welt.
Gut, also das, was wir erleben, ist jetzt nicht neu. Hat Schiller schon in Die Räuber geschrieben, der beste Kaufmann ist der Krieg, auch macht aus Eisen Gold. Frank Zappa hat gesagt, Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Rüstungsindustrie. Und wenn man das mal verstanden hat, weiß man weg von den Massenmedien, die wollen dir nur das Gehirn verwirren, sich zusammenschließen, in den analogen Räumen sagen, hör zu, bin ich nicht für zu haben. Frieden ist schön, Frieden ist Liebe, ich bin für Krieg ungeeignet und einfach sich verweigern. Mit einem Lächeln den entsprechenden Leuten entgegentreten und vielleicht noch Herrn Lauterbach zitieren, abgemandelt, die Wehrpflicht ist ja praktisch nebenwirkungsfrei. Mit viel Satire in den Markt gehen und einfach nicht zur Verfügung stehen.
Vielen Dank.
Ich glaube, dass das Erste ist, dass jedem klar sein sollte, dass dieser Krieg geplant ist, gewollt ist, er kommen wird, wenn wir nichts machen. Und das heißt, ich bin zwar dafür zu lächeln, aber wenn die einen Krieg wollen, dann irgendwann vergeht man das Lächeln. Wir müssen uns klar sein, dass wir ernsthaft uns dagegen wehren müssen, dass wenn wir uns nicht wehren, er kommen wird. Und wir müssen uns klar sein, dass abgesehen von der Vorbereitungsphase, wo ja alles Mögliche an Bewerbung, Information über alternative Medien und so weiter gemacht werden muss, dann in der heißen Phase es heißt, okay, was jetzt? Meine ich es ernst? Ja, oder habe ich nur mich wohlgefühlt in der Vorbereitungsphase? Oder bin ich jetzt bereit zu verhindern, dass meine halbe Familie abgeschlachtet wird? Und dann werde ich ernst und dann sage ich gut. Und dann riskiere ich und empfehle jeden durchzudenken, wie weit bin ich zu gehen? Riskiere ich eine Gefängnisstrafe? Riskiere ich, dass ich etwas mache, das derzeit noch verboten ist? Im Nachhinein betrachtet, glaube ich, ist es richtig, vieles dafür zu tun, um einen Krieg zu verhindern, der ganz viel Leid den Menschen, den Staaten und den Völkern beibringen wird. Das wird jeder selbst für sich entscheiden. Ich sage immer, bleiben wir möglichst innerhalb der Gesetze, aber tun wir alles, was sinnvoll notwendig ist.
Also eine kann ich mich nicht ganz dran halten, aber ich mache es trotzdem in 60 Sekunden. Nein, ich habe schon mehrfach erwähnt, das kann wirklich jeder sofort machen und das macht auch Spaß. Wir haben es jetzt gerade wieder gehört, Strukturen aufbauen, eben Gemeinschaften bilden, Gruppen bilden. Das kann man sofort tun in der Nachbarschaft, in der Umgebung, im Ort. Das ist so wichtig, das alles wieder erlebbar machen, sich auszutauschen und gemeinsam eben aktiv werden in Kleinigkeiten, dadurch kriegt man so ein Gefühl von Wirksamkeit und von Macht, was ja dann ansteckt und auch süchtig macht, immer mehr zu tun. Also einfach das Aktivwerden, das auf den anderen zugehen, was ich heute schon gesagt habe, Gesicht zeigen, Meinung sagen, ist so unfassbar wichtig. Das darf niemand unterschätzen, wie mächtig und wertvoll jede einzelne Meinung, jedes einzelne Gesicht ist, das sich dagegen stellt und aufsteht. Und was wir auch schon gehört haben, auf jeden Fall Projekte unterstützen, unabhängige Medien unterstützen, andere Projekte unterstützen, Zuspruch aussprechen ist wirklich etwas, ich kann es auch sagen, ich freue mich über jede Mail, unglaublich, ich brauche das auch, jeder braucht es, der vorne steht und das kann wirklich jeder ganz einfach machen, dass er mal eine Mail schreibt oder eine Dankeskarte oder sonstiges. Ja, und an die Aktivisten, die schon aktiv sind, bitte bietet auch eben den Menschen niederschwellige Mitmachangebote an. Das ist auch etwas ganz Wichtiges. Ich glaube wirklich, dass sehr viele Leute etwas tun wollen. Aber ja, je mehr Angebot, desto besser.
Ja, meine Botschaft ist eigentlich immer die gleiche. Macht die Geräte aus, geht rein ins wirkliche Leben, rechnet aber dort draußen, rechnet mit einer infantilisierten Gesellschaft. Walter Weber hat vorhin im Gesundheitspanel gesagt, dass 90% der Menschen, die wie Erwachsene aussehen, nicht gelernt haben, Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen, keine Urteilskraft ausgebildet haben, jenseits der Dinge, die von außen aus den Staatsmedien an sie herangetragen werden, die von der Bewusstseinsindustrie an sie herangetragen werden. Wenn ihr also rausgeht in die wirkliche Welt, sucht euch die Erwachsenen, und überlegt mit den Erwachsenen zusammen, wie ihr die Kinder erreichen könnt.
Für mich ist die zentrale Botschaft keine Ausreden mehr. Es geht um dich. Und zwar ganz genau um dich. Du hast hunderte Menschen in deinem Leben, mit denen du Kontakt hast. Du kannst sie im echten Leben erreichen und klare Kante zeigen. Du kannst über die sozialen Medien sie erreichen. Du kannst einen Status reinsetzen. Du kannst klar kommunizieren, wofür du stehst und kannst ein gutes Licht sein in dieser Welt. Genau darum geht es. Und selbst wenn du nur ein kleines Licht bist, du bist eins. Das Zweite ist, ich hatte das eben erwähnt, ich sehe mich und mein Team als Freiheitswerkzeugmacher. Wir haben eine ganze Kaskade von Werkzeugen entwickelt, die alle so konzipiert sind, dass ein Mensch, der verstanden hat, ich muss tätig werden, es einfach machen kann. Keiner muss mehr dieses Werkzeug erfinden. Das ist nämlich teuer, mühsam, aufwendig und das kann man nicht von jedem erwarten, aber jeder kann das Werkzeug in die Hand nehmen. Und ich möchte an der Stelle nur vier Namen kurz erwähnen, guckt selber nach. Die Oberüberschrift ist freiheitskanzlei.de. Dort sind 9 Werkzeuge, die jeder anwenden kann, an verschiedenen Stellen, um diesem Staat zu zeigen, du kommst mit deiner Willkür nicht durch, ich setze mich dem entgegen und ich zeige ganz klar Kante. Das kann jeder sofort machen. Das Zweite, was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir Menschen mal aufhören, immer auf irgendeine große Partei und irgendeinen großen Retter zu warten. Das ist zwar sehr menschlich, dass man sich zurücklehnen mag und dieser eine möge bitte alles glatt ziehen. Und wenn diese eine Partei da ist, dann ist alles plötzlich gut. Ich freue mich über jeden, der was tut. Aber ich möchte eben auch sagen, die digitale Vollversammlung.de mit einem Bindestrich dazwischen ist eine Möglichkeit, wie wir Bürger jeden Monat ganz nüchtern und neutral über ein Thema abstimmen können. Die beiden letzten Themen, die da gewesen sind, waren die, ob der Spannungsfall ausgerufen werden soll und ob Deutschland sich auf einen Krieg vorbereiten soll und wie die Menschen darüber denken, pro und contra, warum muss man sich schützen, warum vielleicht nicht. Und dieses Projekt geht automatisch an alle deutschen Politiker als Ergebnis. Nur es wird nur funktionieren, wenn mal mindestens die Menschen, die da klar sehen, so etwas auch bedienen. Und deswegen geht darauf, es kostet eine Minute Arbeit und führt zu einem Statement der Bürger, nämlich der digitalen Vollversammlung, der Politik gegenüber. Ihr habt eine klare Ansage vom Souverän. Denn entweder sind wir der Souverän, dann müssen wir bitte auch mal souverän handeln, oder wir sind diese Kinder, die bitte alles von ihrem Papa machen lassen. Aber dann bitte sollen wir auch mit den Konsequenzen leben, denn dann bestimmen wir auch nicht mehr, wohin der Urlaub geht.
Werden Sie, liebe Zuschauer, liebe Gäste, Freiheitswerkzeugmacher. Ein interessantes Wort. Vielen herzlichen Dank für dieses wirklich inspirierende und interessante Panel. Danke auch für eure Schlussstatements. Eines will ich zur Gänze ausschließen. Michael, ich will dir nicht zu nahe treten, aber in Richtung unserer Zuschauer muss ich sagen, schalten Sie Ihre Geräte nicht aus. Bleiben Sie uns gewogen. Hier sehen Sie auch Ihre Spenden bei der Arbeit. Hier sehen Sie, wie Ihre Spenden zum Einsatz kommen. Und ich finde, dass das Alternativwerf einmal mehr in diesem Jahr aufzeigt, wie wichtig es ist, dass Sie uns unterstützen. Und da greife ich nochmal auf, was Markus Bönig gesagt hat. Wenn Sie nicht bereit sind, selbst Gesicht zu zeigen, wenn Sie nicht bereit sind, selbst auf die Straße zu gehen, dann unterstützen Sie massiv die, die das tun, um unsere Freiheit zu verteidigen und den Krieg zu verhindern. Und vergessen Sie nicht, Mut macht sexy. Danke fürs Zuschauen.